Schönen guten Nachmittag. Das ist ja so ein bisschen Bierzeitatmosphäre hier vorne. Bis auf das fehlende Bier, das ist das Problem. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal noch so einen Zapfhahn mitbringen. Ich grüße euch recht. Wir nehmen es als Anregung, geben wir es mal weiter. Der Ralf war ja gerade hier. Ich grüße euch recht herzlich. Wir hatten gerade noch den Krypto-Vortrag vor uns, ein bisschen mehr Zeit gegeben. Für die, die da noch dabei waren beim Carsten, noch der kleine Nachtrag. Die Folien stehen bei uns auf der Webseite, beziehungsweise stehen ja auch vom Linux da auf den Webseiten. Hinten gab es jetzt noch eine Sektion 3, die übersprungen hat, wo nochmal konkrete Konfigurationsparameter für die verschiedenen Dienste, Apache, Postfix, Dartscott und so weiter drinstecken. Die muss man eh nicht erzählen, die muss man sich einfach nur mal durchlesen, aber da habt ihr Cut-and-Paste-Lösungen für Ciphers und bestimmte Einstellungssachen, die man eh dann einfach nur irgendwann an der Tastatur braucht und nicht hier im Vortrag. Aber da gibt es natürlich noch ein paar Folien von mir. Ja, ich habe euch einen Vortrag mitgebracht, den ich irgendwann mal so ganz snippisch Post-Snowden Security genannt habe. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass Snowden rauskam. So lange ist es aber eigentlich irgendwie noch gar nicht her. Das ist ja durchaus überschaubarer Zeitraum. Und die Idee war einfach mal, alle Krümel zusammenzutragen, was das so in den letzten 2 Jahren mal so ausgelöst hat. Denn mittlerweile gibt es relativ viele Organisationen, Gruppen, Provider, Einzelleute, die alles Mögliche basteln und machen. Und da man da sehr schnell den Überblick verliert, wollte ich das einmal zusammentragen, was es da so gibt. Ja, das war so ein kleines Zitat, was die Gesamtsituation vielleicht so beschreibt. Auf dem Logan Symposium, also eine Whistleblower-Konferenz, die vor 2 Wochen in Berlin stattgefunden hat, wo dann auch die ganzen Kollegen, die das damals mit dem Guardian und so weiter angeleiert haben, da waren. Vielleicht habt ihr das auf spiegel.de und so gelesen. Da hat ein investigativer Spiegeljournalist diesen schönen Satz geprägt: Erst verschlüsseln die Whistleblower alles mit PGP, dann laden sie es auf Dropbox hoch. Das heißt natürlich, das Problem liegt in Wirklichkeit noch weit außerhalb von dem Thema E-Mail, was wir jetzt hier nur als kleinen Vorschnipsel haben, denn das ist natürlich ein Gesamtkonstrukt. Man kann die linke Seite nicht machen ohne die rechte Seite, aber es hilft nichts hier, wenn wir uns jetzt erstmal nur um E-Mail kümmern. Ja, vorweg muss man sagen, E-Mail ist tot. Das tut mir leid. Das höre ich jetzt seit 2003 bei jedem Vortrag wieder, bei jedem Kneipengespräch, also ungefähr 50 Mal im Jahr. Das ist bestimmt richtig, aber danach muss man sich ja nicht richten. In Wirklichkeit ein paar Zahlen, die ich von einem Kollegen von Dartscott geklaut habe. Die Anzahl der E-Mail-Accounts wächst weiter. Gut, die Weltbevölkerung wächst auch, das hängt vielleicht damit zusammen, aber wir sind momentan bei ungefähr 4 Milliarden E-Mail-Accounts, die wir so haben. Das ist also, sagen wir mal, die Hälfte der Weltbevölkerung. Und wenn wir uns mal so ein paar Untersuchungen anschauen, man kann mit Untersuchungen natürlich alles beweisen, aber zumindest die beweist, was ich sehen möchte, dass die Leute morgens doch noch als allererstes ihre E-Mail checken und dann den Facebook-Account. Und solange das noch der Fall ist, muss ich mir zumindest keine Sorgen machen. Ja, E-Mail 1995, vor 20 Jahren, da war damals so das große Credo, macht Spam- und Virenschutz. Da haben wir auch mit Spam- und Virenschutz angefangen, da kam das so hoch, dass es Makroviren in Word-Dokumenten gab, also die hatten sich nicht selber verschickt, sondern die haben Leute dann mit Word mitgeschickt. Das war so das Credo vor 20 Jahren, das war dann so das Credo vor 10 Jahren, vielleicht sollten wir doch mal SSL einschalten. Die letzten Provider haben ja vor 2 Jahren nachgezogen. Und das Credo jetzt von 2015, vielleicht kann man das auch auf so ein schönes Schlagwort zusammenziehen. Ja, ist ein bisschen komplexer, was so heute die Anforderungen an so einen Postmaster sind. Also, kleiner Marktüberblick, wer macht gerade was? Klar, meine alten Kollegen von E-Mail Made in Germany. Das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, ganz kurz. Im Prinzip haben die eben nur gesagt, so, wow, jetzt 2014, wir sollten SSL anwerfen. Das hat jetzt auch keinen Widerspruch ausgelöst in der Branche. Und haben einfach gesagt, Mensch, dann machen wir 4 das untereinander doch einfach. Haben alle anderen Provider auf der Welt gesagt, prima, dann seid ihr jetzt auch dabei. Und das Problem ist einfach für mich aus technischer Sicht, das ist ja schön und gut, aber so wie E-Mail Made in Germany definiert ist, hängt das an den MX-Records, die bei einer Domain gesetzt sind. Und wenn ich es schaffe, für eine Domain MX-Records rein zu injizieren, also fremde MX-Records, dann kann es dazu führen, dass dafür gar keine SSL-Policy mehr hinterlegt ist. Das heißt, aus meiner Sicht ist es angreifbar dadurch, dass ich halt Mails tatsächlich komplett entführen kann und die dann sogar ohne Absicherung und ohne Verschlüsselung an den Angreifer übertragen werden, wenn ich es schaffe, das DNS zu unterwandern. Kann man natürlich darüber spekulieren, ob die untereinander mir da Angriffsflächen bieten, aber grundsätzlich finde ich es in der Definition schwierig. E-Mail Made in Germany hat sich auch gar nicht so weit durchgesetzt. in den letzten Jahren. Das ist so ein Snapshot von der aktuellen Webseite heute. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich schon so ein paar die üblichen Verdächtigen, die da so drin sind. Es hat jetzt aber noch nicht gerade mal, sagen wir mal vorsichtig, die große Massenkompatibilität gefunden, sondern eher einen beschränkten Teilnehmerkreis. Was vielleicht daran auch liegt, dass viele mittelständische und auch kleine Provider, die da durchaus mitmachen würden, sich davor scheuen, eine dann auch zu bezahlende Zertifizierung durch den TÜV Rheinland irgendwie mitzumachen. Ja, dann hat das BSI im Herbst eine schöne heise Meldung gehabt. Vielleicht erinnert euch noch dran, es gibt eine Richtlinie sicherer E-Mail-Transport. Zumindest wird die derzeit erarbeitet. Das war damals als Entwurf für die interessierten Leute einsehbar. Es gab dann jetzt ein Arbeitsgruppentreffen. Es gibt jetzt Anfang April das nächste Arbeitsgruppentreffen, wo durchaus sehr konstruktiv und sehr schön diskutiert worden ist und auch sehr, sehr gute Lösungen gefunden worden sind, sodass da demnächst auch offensichtlich eine fertige BSI-Richtlinie zu erwarten ist noch vor dem Sommer. Und das Schöne daran ist halt, die definiert eigentlich das Selbstverständliche, was jeder Provider machen sollte, nämlich, dass wir eben gute CAs haben sollten. Ob das überhaupt noch Sinn ergibt zum Zeiten von DANE und kompromittierten CAs, kann man sich darüber streiten, aber auf jeden Fall keine Self-Sign-Zertifikate, sondern irgendwas Brauchbares. Dann sagen sie eben auch, dass man die üblichen Standard-Ciphers verwenden soll, die noch als sicher gelten und nicht nur einfach die, die in den Softwareprogrammen mit drin sind. Das Ganze sollte eben über DNSSEC gesichert sein und das wird dann für einige Provider schon durchaus auch schwierig. Und wir sollten vor allem auch unsere Nutzer informieren und sie aufklären, dass eben solche E-Mails sicher übertragen werden können. Also sprich, da ist natürlich auch noch ein bisschen User-Aufklärung und ein bisschen Anpassung in den GUIs momentan im Gespräch, dass die Leute eben auch die Sensibilität dafür kriegen. Ja, diese E-Mail wird sich übertragen oder auch nicht. Das Ganze soll natürlich noch mitgeprüft werden, ob es TKG-Sicherheitskonzepte gibt. Die müssen die Provider eigentlich eh haben, alternativ eine ISO 27000. Da ist der Punkt, den habe ich nicht so ganz verstanden, was die eigentlich mit Sicherheit zu tun hat. Die definiert nur, dass ich Prozesse habe. Wenn die unsicher sind, sind sie unsicher, aber ich habe einen Prozess. Das ist schon mal was wert. Aber das kriege ich, glaube ich, habe ich hoffentlich wegdiskutiert, weil das sehe ich nicht so ganz ein. Ja. Und alternativ auch vergleichbare Regeln oder Zertifizierungen, denn dazu komme ich gleich nochmal, das Ganze soll auch für nicht-deutsche ISPs gelten. Im Prinzip ganz böse formuliert, jetzt manchmal wieder Feinde, könnte man sagen, also wenn man noch ein sauberes DANE und besseres L auf EMIC raufpackt, dann hätten wir diese technische Richtlinie so ungefähr, mit dem Unterschied, dass jetzt prinzipiell erstmal alle mitmachen und es hier halt vom BSI als, sagen wir mal vorsichtig, halbwegs neutrale Behörde verfolgt wird und ja, dann offensichtlich auch für viel Nachfrage sorgt. Die Provider, falls die hier im Raum sind, einige, man kann sich dafür zertifizieren lassen. Auch da muss man dann natürlich ein bisschen Geld für so einen Zertifizierungsprozess hinlegen. Genaueres werden wir jetzt erst Anfang April vermutlich rauskriegen, wie das dann ist und wie kostspielig das sein wird. Aber es herrscht schon Einigkeit dafür, dass das in einem sehr überschaubaren Rahmen sein soll. Und es gibt dann wohl tatsächlich auch eine Auszeichnung, dass man zertifiziert ist und darf, / soll, die dann tatsächlich auch zu Werbezwecken benutzen, dass ein Provider sagen kann, hey, hier, ich habe ein Siegel und so, dass dann allgemeiner Marktdruck tatsächlich auch entsteht. Das BSI geht damit momentan hausieren, die sind momentan auf der einen oder anderen Fachkonferenz damit unterwegs und stellen sich da mit so einem süßen Ständchen oder, weiß nicht, wie das aussehen soll, davor, werben also wirklich dafür, dass auch außerhalb von Deutschland Provider sich dieser Richtlinie halt unterwerfen und die annehmen, sich zertifizieren lassen und ja, das nächste Treffen ist Anfang April, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Nee, ich finde das positiv, muss ich tatsächlich sagen. Auch wenn es, ich würde mal sagen, wir erfüllen es bereits. Ja, fehlt nur die Zertifizierung. Dann haben wir noch die Volksverschlüsselung. Die ist ja gerade erst vor 5-6 Tagen oder sowas wieder durch die Presse gegangen. Klingt vielleicht ein bisschen martialisch, ist aber nicht mit X geschrieben. Und zwar ist das eine im Prinzip zentrale Zertifizierungsstelle vom Fraunhofer-Institut und der Telekom, die da noch mit drin ist, die halt S-MIME-Zertifikate für alle Bürger ausstellen soll. S-MIME ist ja ein zentralistisches System im Gegensatz zu PGP, wo jeder das selber macht, hat S-MIME ja eben so eine zentrale Ausgabestelle und die will halt das Fraunhofer-Institut eben betreiben und darstellen und im Prinzip, da hat jetzt die Registrierung irgendwie begonnen, das war die Tickermeldung, die jetzt diese Woche, glaube ich, wegen CeBIT irgendwie durch die Presse gegangen ist, dass die Bürger sich da jetzt anmelden können, damit dann, wenn es im Herbst losgeht, sie einen guten Listenplatz vorne haben. Und was halt zu dem Projekt wohl noch dazu gehört, ist eine Software-Applikation, die dann eben auch auf den Rechnern das ganze Krypto-Zeug richtig einrichtet, in den Mail-Clients als Plugin, die die ganzen Einstellungen vornimmt, sodass das im Prinzip One-Click für den User ist und anschließend funktioniert das ganz einfach mal. Es gibt momentan etliche solcher Projekte, die einfach die Kryptographie auf den Desktops mal einfach nur einrichten sollen, weil das größte Hindernis ist ja irgendwie das Enigmail-Plugin im Thunderbird zu installieren und einfach mal zu sagen, mach doch mal bitte so ungefähr. Das wollen die halt wohl gleich mitmachen und dann das gleich eben flächendeckend für alle Plattformen irgendwie anbieten. Könnte ganz erfolgversprechend sein, bis auf den kleinen Umstand. Achso, und das Fraunhofer als Träger von diesem ganzen Projekt will halt im Prinzip diesen ganzen Service erbringen und hat halt auch angekündigt, das eigentlich kostenlos zu tun. Für Private, für Geschäftskunden könnte das anders aussehen. Und momentan, ja, schauen wir mal, was dabei raus wird. Das Problem, was ich dabei allerdings sehe, ist, das sind Klasse-3-Zertifikate. Das heißt, die Identität des Inhabers von so einem Zertifikat ist eindeutig feststellbar. Im aktuellen Fall ist es so, dass man sich eben mit seiner Personalausweisnummer registrieren soll. Und das ist natürlich dann was so anonyme E-Mail-Nutzung und ein auf die Personalausweisnummer registriertes Zertifikat irgendwie so ein bisschen komisch wirken lässt. Und das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden, das muss man zumindest einfach nur wissen. An der Stelle ist es nicht so, dass ich mich mehr anonym im Netz bewegen kann, wenn ich bei dieser Volksverschlüsselung mitmache oder damit eben kommuniziere, und dann muss man für sich selber überlegen, wo man da ist. Später soll es auch noch alternative Nachweisverfahren geben, zum Beispiel das schöne Postident-Verfahren und so weiter. Das ist so der Punkt, wo dann vielleicht auch mal ein Zehner irgendwie für die Zertifizierungskosten, für die Authentifizierungskosten fällig werden für den Bürger, aber ansonsten soll es kostenlos einfach betrieben werden. Der nächste Spieler auf dem Markt hat ein V oben raufgepackt. Ja. Der Arbeitsname V3, der wurde dann als politisch nicht so korrekt mal irgendwie. Also wir sind ja beim VVV. Nicht zu verwechseln mit dem VV. Die Katze tritt die Treppe krumm, vertrauenswürdige Verteilung von Verschlüsselungsschlüsseln. Das hat eine Weile gedauert in den Telefonkonferenzen. Klappt aber mittlerweile ganz gut, die Aussprache. Das ist ein Projekt, was vom BMBF finanziert wird. Das, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, letztes Jahr im Januar gab es mal so einen großen Fördertopf, womit halt so Internetsicherheit und so weiter gefördert werden sollte und eben alle möglichen, eben auch dann so universitären Träger und Forschungsgesellschaften sich um Fördergeld eben bewerben konnten nach bestimmten Kriterien. Ich glaube, daraus ist auch die Volksverschlüsselung entstanden, bin mir aber nicht ganz sicher, weil die jetzt doch ganz schön schnell irgendwie damit draußen waren. Das sind die Träger, die hier dahinter stecken, da sind wir auch mit dabei als Wirtschaftspartner sozusagen, weil sonst dürfen die das nicht machen und die brauchen immer so einen Praxispartner. Und was die halt, oder was wir da halt einfach machen, ist, dass wir zum einen natürlich nochmal schauen auf wissenschaftlicher, akademischer Sicht, das sind ja viele Uni- und Forschungs- und Usability-Einrichtungen dabei gewesen, woran scheitert es mit der Verschlüsselung, was für Hindernisse haben die Leute. Wir haben einen Rechtspartner dabei, der die ganze juristische Bewertung davon eben macht, was für rechtliche Fragen gibt es denn vielleicht tatsächlich noch in der Praxis, wenn Private mit Unternehmen verschlüsselt kommunizieren, wenn das solche Signaturen sind, wenn Unternehmen mit Unternehmen agieren, wenn das vielleicht tatsächlich auch dann sowas wie eine Telekommunikationsüberwachung oder andere Zugriffe auf diese ganzen Sachen gibt. Also sprich, das ist irgendwie zu 90% eher ein akademisch forschendes Projekt sozusagen an dieser ganzen Stelle. Und was wir dann halt machen, ist tatsächlich irgendwann die Praxis da mal mit reinzubringen und das, was da rauskommt, auch mal im Feldtest irgendwie zu machen. Ergebnisse gibt es davon noch nicht. Das dauert da, so schnell wird da bei Anträgen nicht geschossen. So ein Jahr Antragsfrist ist dann schon eher schnell und zügig. Das beginnt jetzt gerade demnächst. Ein anderes Projekt, was momentan Fahrt aufgenommen hat, ist TESS, endlich mal was ohne V, ja, Transport E-Mail Security. Das sind auch von den üblichen Spielern gewesen, der Timo Sirenen hier von Davcot ist da auch maßgeblich dabei, der war ja auch hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen häufiger in der Vergangenheit, Open Exchange, den Groupware-Hersteller, die das massiv vorantreiben, und PowerDNS, eine Alternative zum Bind-Server. Und da muss man ein bisschen dazu wissen, das ist ein Projekt, was natürlich ein bisschen unter den Fittichen von Ogg steht. Die sind auch ein Unternehmen, was irgendwie langfristig Geld verdienen will. Aber durch diese ganzen freien Träger, und wir haben uns da ja auch mit angeschlossen, durchaus ein Projekt, was offen sein möchte und tatsächlich die E-Mail-Sicherheit ganz wesentlich vorantreiben möchte und da die Kooperation auch mit anderen Providern tatsächlich sucht. Und wir haben durch die Spieler, die das initial halt gegründet haben, tatsächlich relativ guten Zugang zu den großen Carriern, die wir hier in Europa oder auch weltweit haben, weil man da auf Augenhöhe miteinander reden kann. Das ist momentan durchaus interessant. Da gab es auch die letzten 2-3 Monate Arbeitstreffen irgendwie quer durch Europa, wo verschiedenste Carrier momentan auf Arbeitsebene erstmal dabei waren. Politisch darf man das jetzt noch nicht sagen, wer das ist, aber zumindest auf den unteren Ebenen herrscht da größeres Interesse daran mitzumachen, und ich bin da sehr gespannt, was da auch dabei rauskommt. Das Ganze haben wir auch unter den OpenBit, also im Prinzip eine Open Source einen Open-Source-Träger gestellt, der das Ganze verwaltet, damit das eben nicht unter den Fittichen von einem einzelnen Unternehmen hier vereinnahmt wird. Was wir dort machen, vom Konzept her, das in den letzten eineinhalb Jahren entwickelt worden ist, ist, dass die Testmitglieder, also ein Provider, der zu Tests gehört und der das unterstützt, dass die PGP-Keys der User als Serverdienst zur Verfügung stellen. Wir haben das ja im Prinzip schon immer, dass wir Keys über PGP-Key-Server, über HKP-Server oder über alternative Mechanismen verteilen können. Jeder kennt ja so diese Standard 5, 6 Key-Server, die in jedem PGP-Plugin standardmäßig mit drin sind und die abgefragt werden. Aber wir haben natürlich da das Problem, dass wir halt gucken, was für Keys sind das? Ich kann ja einen beliebigen Key mit einer beliebigen Mail-Adresse erzeugen und auf einen HKP-Server hochladen. Ich kann heute Nachmittag 10 Keys für Angela Merkel erzeugen und die alle hochladen, dann sind die draußen und wer danach sucht, wird die kriegen und wird die finden und keiner weiß, ob man denen vertrauen kann. Also nein, offensichtlich nicht. Und die Idee dabei ist so ein bisschen, dass das Herausgeben von diesen Schlüsseln, das Verwalten von diesen Schlüsseln einfach auch dem Provider des Empfängers delegiert werden kann. Das ist natürlich so, dass ich als Provider dann schon auch noch entscheide, Moment, falscher Satz. Ich als Provider schon noch entscheide, wer hat da welchen Schlüssel. Das heißt, ich werde ja gefragt für den User Klaus Müller. Ich hätte natürlich also auch die Möglichkeit, da noch manipulieren einzugreifen, aber der Unterschied zu früher ist halt nur noch ich als Provider und ich bin immerhin auch derjenige, der auch dieses Postfach betreibt, der also in einem Vertragsverhältnis mit dem Nutzer steht, der also irgendwie auch ein gewisses Grundvertrauen von diesem Nutzer irgendwie hat und der dann eben auch als singuläre Instanz an dieser Stelle das Ganze verwaltet und nicht mehr jeder beliebige Mensch aus den 8 Milliarden, die wir mittlerweile haben, könnte irgendwie einen Schlüssel unter meinem Namen erzeugen, irgendwo hochladen und dann ist er anschließend von den echten Schlüsseln oder von anderen Schlüsseln überhaupt nicht mehr identifizierbar. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, das ist zumindest erstmal der Ansatz, den wir dabei Tests irgendwie verfolgen und ein System aus DNS-Records kann eben dann dafür sorgen, dass Tests-Mitglieder eben auch erkennen können, dass ein anderer Provider, der gerade eine Mail zugestellt kriegen soll, ebenfalls Tests-Mitglied ist, dass ich also diesen anderen Provider nach diesen standardisierten Verfahren nach dem Schlüssel des Empfängers anfragen kann. Das heißt, der Sender-Provider kriegt bereits den Public Key der Gegenstelle und das können wir eben auch serverseitig machen. Das muss gar nicht der normale Nutzer selber machen in seinem Mail-Client, sondern eine normale, unverschlüsselte E-Mail, die bei mir jetzt auf dem, sagen wir mal, Border-Gateway liegt und die fertig für den Versand ist, kann darüber eben vom Absender-Provider, bevor sie ins Internet geschickt wird, mit dem PGP-Key des Empfängers verschlüsselt werden. Dass da zusätzlich noch SSL, TLS-Tunnel und so weiter und so fort rüberkommen können, ist eine ganz andere Frage. Ist natürlich auch Zwiebelschalenprinzip, viel hilft viel an dieser Stelle, beziehungsweise S/MIME und PGP lassen ja auch gewisse Metadaten von den E-Mails offen. Ich sehe, wer redet mit wem wozu. Insofern brauche ich natürlich auch trotzdem nochmal SSL und TLS-Tunnel darüber. Aber wie Carsten vorhin ja auch gesagt hat, SSL, TLS-Tunnel sind ja immer nur von Hop zu Hop und auf dem jeweiligen Rechner liegt die Mail dann jeweils wieder im Klartext vor. Und insofern kriegen wir dazu eine fast Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hin. Wenn ich das sage, mache ich mich wieder unbeliebt, weil es ist natürlich nicht vollständig Ende-zu-Ende, weil der Absender selber hat es natürlich an seinen Provider im Klartext geschickt, das ist richtig. Aber entscheidend ist, dass der Empfangsprovider diese E-Mail dann von vornherein nur verschlüsselt überhaupt erst empfängt und gar nicht mehr im Klartext zu sehen kriegt. Das wirft natürlich die Frage auf, was bringt dieses ganze System, dass die Provider Keys verwalten können, wenn die User überhaupt keine Keys haben. Das ist ja auch jetzt so ein bisschen das Problem. Mach mal PGP mit jemandem, der kein PGP hat. Das fällt so ein bisschen schwierig. Und darum gibt es da durchaus auch den Ansatz, Achtung böse, dass die Provider Keys für ihre User erzeugen können. Nämlich für die User, die keine Keys haben. Das heißt natürlich in der Konsequenz, ja, dass ich als Provider den Private Key habe. Klar, ich habe die erzeugt, mathematisch auf meinen Servern. Böse, 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 böse. Das ist richtig. Allerdings wäre die Alternative, wenn ich es nicht mache, kommt die Mail im Klartext rein. Das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt besser. Ja? Es ist natürlich auch so, dass ich als Provider, wenn ich den Private Key habe, natürlich auch die Mail für den Nutzer bereitstellen kann, auch dekodiert bereitstellen kann, zum Beispiel im Webmailer. Da muss man dann, oder hat Tess auch bestimmte Sicherungsmechanismen, dass die Provider mit diesen Keys nichts machen können, solange der Nutzer nicht eingeloggt ist. Sodass aber zum Beispiel im Falle von Beschlagnahme, im Falle von Zugriff auf die Festplatten und so weiter und so fort, die ganzen Mails PGP verschlüsselt liegen und der Nutzer, der reinkommt, diesen Key anloggen kann, sodass er die Mails eben auch transparent angezeigt bekommt. Das heißt, man kann ein System bauen, das tatsächlich einem Nutzer PGP-verschlüsselte Speicherung von E-Mails ermöglicht auf dem Server, dass er transparent im Browser benutzen kann, ohne dass er von A bis Z mitkriegt, dass da Verschlüsselung übers Internet und in seiner Inbox der Fall gewesen ist. Es ist aber natürlich ein System, was dem Provider, wenn er da manipulieren eingreifen würde, wenn er in diese Software eingreift, die das macht, wenn er diesen Private Key im Klartext selber irgendwo als Schattenkopie speichert, Zugriff auf diese E-Mails geben würde. Das muss man klar sagen. Das ersetzt keine vollwertige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in dem Sinne, sondern es ist einfach als Ansatz gedacht, um die 95-98% der User zu kriegen, die überhaupt kein PGP machen, die gar nichts machen und die einfach eine Inbox haben, in der der kompletten Mailbestand aus den letzten 10 Jahren im Klartext rumliegt und jeder, der das Passwort zu meiner Inbox bekommt oder wenn mein Provider sich das klauen lässt, der hat Zugriff auf mein komplettes Leben aus den letzten 10 Jahren und ich bin E-Mail-Provider und hier gibt es ja ein paar im Raum, wir wissen, in der Inbox eines Nutzers steht meistens mehr drin, als eben seine Frau, Ehefrau, Arbeitgeber und bester Freund und Rechtsanwalt gleichzeitig von dieser Person weiß. Und wenn ich mir mal halt angucke, und das treibt mich tatsächlich um, wenn ich mir angucke, wie oft wir immer wieder gehackte Accounts haben, gehackte Accounts oder geklaute Passwörter. Alle gucken immer nur, mit der Account wurde gehackt, über den Account wurde Spam verschickt. Sassel authentifiziert mit Username, Passwort. Das ist schön, dass da jetzt Spam drüber verschickt worden wird, aber das viel größere Problem, was mich dann eigentlich umtreibt, ist, der mit SMTP gerade Spam verschickt mit diesen Credentials, kann sich auch per IMAP einloggen und das komplette Postfach runterladen. Mit allem, was da seit 10 Jahren liegt. Und da finde ich es schon ganz interessant, wenn man einen Schutz hat, der die einzelnen Blobs, die einzelnen E-Mails in diesen Postfächern tatsächlich nochmal mit einem PGP-Schlüssel schützt, der nicht an die Login-Credentials natürlich gebunden ist, sondern der separat von einem Nutzer live in seiner Websitzung freigeschaltet werden muss und der natürlich dann auch nochmal zusätzliches Wissen eines Nutzers erfordert, wenn er das benutzen möchte und so, dass das nicht mit dem Credential-Klau oder dem Standardpasswort, was er an anderen Webportalen auch benutzt und die ganzen Mechanismen eben sofort kompromittiert werden kann. Wie gesagt, dafür, das wird heiß diskutiert, für diese Idee kriegen auch wir durchaus viel Haue, das gebe ich gerne zu, glaube da trotzdem dran, denn das Ganze ist ein Angebot, alles kann, nichts muss, es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, dass ein fortgeschrittener Nutzer da sagt, nee, ich möchte meinen Private Key nicht an meinen Provider geben oder der überhaupt erstmal weiß, was PGP ist und sich dieser Frage überhaupt stellen kann, dass der dann eben zum Beispiel auch sagen kann, nein, ich lad meinen eigenen Public Key zum Provider hoch. Den kann der auch verteilen, den kann der auch rausgeben über die Key-Server-Mechanismen. Das ist ja dann auch gut und vertrauenswürdig und nachprüfbar, was da läuft. Aber zum Beispiel als fortgeschrittener User, wenn ich lokal PGP installiert habe auf meinem Desktop-System, kann ich ja sagen, okay, mein Provider besitzt keinen Private Key und hat den auch nie besessen, weil ich einfach meinen eigenen Schlüssel hochlade, meinen Public Key hochlade und dadurch eben auch meinen Provider aus der Möglichkeit rausnehme, dass er das dekodieren kann. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kann ich dann auch unterwegs im Webmailer und so weiter auf diese PGP-verschlüsselten E-Mails zugreifen, gucken wir uns gleich an. Aber das Dilemma, dass der Provider eben Kenntnis von meinem Private Key hat, kann ich als fortgeschrittenen User natürlich komplett aushebeln.
Wie ist das, wenn ich den Provider wechsle?
Kann
ich die Schlüssel quasi exportieren lassen?
Ja, achso, natürlich. Ich kann, wenn die Schlüssel da sind, dann kann ich ja jederzeit meine eigenen hochladen oder die von runterladen. Ich kann auch den Private Key natürlich nehmen und wenn ich später mal kapiert habe, was PGP ist, in meinen Thunderbird, Outlook, was auch immer, importieren auf meinen Desktop-Rechner, sodass ich natürlich auch mit meinen normalen Mail-Clients diese PGP-verschlüsselten E-Mails halt einfach haben kann.
Meine Keys von seinem Server.
Und der Provider, wenn ich die dort lösche, das ist ja ein Webinterface, wenn ich sage löschen, dann sind die halt weg.
Okay.
Ne? Das Ganze basiert auf einem System, was ich nachher nochmal vorstelle, dem Guard, da steckt das teilweise schon drin. Das ist ein Angebot für Leute, die das sonst gar nichts machen, weil das ist einfach das, was wir auch beobachten, so sehr wir uns auch Mühe geben, das zu erklären, Schulungsvideos machen und. Es nützt einfach nichts, wenn Leute es nicht tun. Ja, so haben wir halt einfach auch die Möglichkeit, dass, also ich strebe eigentlich auch danach, dass ich als Empfangsprovider diese Mails eben von vornherein verschlüsselt kriege und gar nicht erst lesen kann an dieser Stelle im Klartext. Ja, die Frage ist, wie funktioniert das denn dann im Alltag, in der Praxis, wenn ich jetzt tatsächlich mal immer PGP-Verschlüsselung durch die Bank benutze? Ich meine, früher war das relativ einfach, es gab zu Hause den Desktop-Rechner, so ein Tower von Eskom damals und so weiter und so, einige kennen das noch. Dann hat man sich da mit seinem Elsa-Modem eingewählt und hat die E-Mails gelesen und konnte da das PGP entschlüsseln. Da stellte sich die Frage gar nicht, da hatte ich den Private Key auf dem Rechner und da war der auch gut aufgehoben. Aber heute habe ich ja das Problem, die Leute sind hier, die Leute haben Tablet, die Leute haben Handy, sie haben 5, 6, 7 verschiedene Devices, von wo aus sie auf ihr Postfach regulär zugreifen. Dann gibt es noch Terminals, dann gibt es vielleicht noch Arbeitsgeräte in der Firma, dann gibt es Internetcafés im Urlaub und so weiter und so fort. PGP im Webmailer ist also ein durchaus ein großes Thema gewesen die letzten 2 Jahre. weil die Leute halt mobil sind und immer und überall auf ihre E-Mails zugreifen wollen. Also, wie macht man das? Das, was am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat die letzten zwei Jahre, ist zweifellos das Mailvelope-Plugin. Das ist ein Browser-Plugin für zum Beispiel den Firefox. Und das muss man halt explizit installieren. Und als Add-on einfach installieren in den Browser, läuft dann dort auch in dessen Kontext. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was mache ich, wenn ich nicht vor meinem heimischen Rechner bin? Was mache ich, wenn ich im Urlaub im Internetcafé bin, in der Lobby vom Hotel, Internet als Terminal oder sowas? Soll ich da mal ein Mailvelope drauf installieren? Was mache ich, wenn ich bei Freunden unterwegs bin und wir reden und ich will an eine wichtige E-Mail an meinem Postfach irgendwie ran, weil ich was nachgucken will? Und wenn ich halt das erste Mal irgendwie eine wichtige E-Mail nach dem Motto, wann war der Arzttermin nächste Woche, ich müsste nochmal kurz reingucken oder sowas, da nicht mal rankomme, dann lässt die Begeisterung der Leute dafür normalerweise halt doch auch relativ schnell nach. Ne? Denn es bringt halt nichts, wenn nach der ersten verliebten Euphorie, dass PGP eine tolle Technik ist und Verschlüsselung jetzt total hip ist, die Leute einfach merken, ja, aber es tut mir am Alltag einfach so viel weh, ich habe das nach 6 Monaten wieder sein gelassen. Und das ist die Gefahr, die wir da halt auch einfach sehen und die, wenn man sich umhört, die Leute ja auch immer wieder sagen, dass es für sie halt einfach nicht alltagstauglich und nicht praxistauglich ist. Und sie einfach einen Weg brauchen, wo sie halt immer rankommen und dann im Zweifelsfall das lieber doch wieder am Klartext machen. Denn ich meine, Mailvelope jetzt auf dem spanischen Internetcafé oder sowas installieren, kann ich natürlich machen. Dazu muss man wissen, dann ist mein Private Key anschließend auf diesem spanischen Internetcafé-Rechner. Kann man sich dann auch drüber streiten, ob das besser ist. Und trotzdem sagen halt die Mailvelope-Leute oder die das als Browserlösung publizieren, einfach nur auf dem privaten Rechner ist der Private Key irgendwie sicher. Und Mailvelope hält den ja lokal hier auf der Festplatte, auf meinem Rechner. Und im Urlaub komme ich dann halt irgendwie nicht ran oder habe halt keine Möglichkeit. Ja? Aber diese Frage, nur auf dem privaten Rechner ist mein Private Key auch wirklich sicher, die halte ich tatsächlich für hochgradig hinterfragenswert. Ja? Denn wenn ich mir die privaten Rechner anschaue, wenn ich mir die Mobile Devices anschaue, die Leute überall rumschleppen, die Tablets und so weiter und so fort, was sie haben, stellt sich natürlich die Frage, wem vertraue ich denn da überall auf meinem normalen Arbeitsgerät, auf meinem privaten Rechner? Ja? Mir selber ist dann immer die Antwort, weil nur ich habe den Private Key. Naja, ich vertraue natürlich zum allererst dem Betriebssystem. Ich habe jetzt extra mal nicht Windows geschrieben, könnte auch was anderes sein. Aber irgendwie dem Betriebssystem mit allen seinen Programmierern und allen seinen Einflüssen, denen dieses Betriebssystem einfach mal ausgesetzt ist. Das können ja auch komische Einflüsse sein. Dann vertraue ich natürlich irgendwie der Web- oder Mail-Applikation, also dem Browser oder eben dem Thunderbird, dem Mail-Client, den ich da drauf habe und allen Plugins, die da vielleicht installiert hat. Auch gerade mein Browser, ja, was der da alles mit drin hat. Ich vertraue natürlich auch den besuchten Webseiten. Nicht wenige Webseiten haben aktive Inhalte, laden Content runter, der auch ausgeführt wird. Das wissen wir ja schon aus Vireninfektionen, was ich da an Drive-By-Infektionen so alles auslösen kann. Das heißt, ich muss natürlich auch sämtlichen Virenprogrammierern vertrauen, die mich infiziert haben. Und an der Stelle komme ich spätestens in so einen Graubereich rein, wo ich so denke, so ja, das sind die Leute, denen ich meinen Private Key anvertraue, denn ich meine, hallo, der liegt auf meiner Festplatte und hallo, mein vireninfizierter Rechner, der macht noch ganz andere Sachen, als nur meine Dateien zu durchsuchen oder zu verschlüsseln. Hallo, Locky. Ja, also ich meine, die kommen da ran, verdammte Axt, ja, an den Private Key, der da liegt. Nun kann man sagen, ja, mein Rechner wird nicht infiziert, herzlichen Glückwunsch. Ich stelle einfach fest, dass das in der Praxis statistisch irgendwie nicht so ganz stimmt. Natürlich vertraue ich auch meinem Virenschutzprogramm. Aus welchem Land kommt das eigentlich gerade nochmal? Und wenn ich mein Handy habe, dann vertraue ich natürlich ganz nebenbei Google und Apple. Aber da wissen wir ja, da ist ja No-Spy und so. Außerdem sämtlichen Apps, von der Wetter-App bis zur Freitanken-App und ich weiß nicht was alles. Jeder Programmierer, der sich da bewegt, gibt es zwar ein paar Schutzmechanismen, aber wir sehen ja auch immer wieder, es gibt Rootkits, es gibt Trojaner, es gibt Viren für die Mobilgeräte mittlerweile und es ist auch klar, natürlich gibt es Lücken, dort auf die Dateisysteme zuzugreifen und irgendwo muss dieser verdammte private Schlüssel nun mal tatsächlich liegen. Und vom Handyhersteller wie zum Beispiel Samsung und so weiter und so fort, die da noch Modifikationen draufgepackt haben, ganz zu schweigen. Also ich finde das total gut, wenn mein privater Key nur mir gehört. Das heißt, wenn Mailvelope oder ein ähnliches Tool auf einem Rechner installiert ist, der nicht vertrauenswürdig ist und dort aber den privaten Schlüssel auf der Platte oder im Speicher vorhält, dann muss irgendwie klar sein, dass dieser Schlüssel eigentlich als kompromittiert gelten muss. Die Idee, der gehört nur mir, der war nur auf meinem Rechner, stimmt so meiner Meinung nach einfach mal nicht. Dazu kommt auch, dass Melvelope das Ganze im Browser-File Storage speichert. Da läuft er aus dem Kontext des Browsers heraus. Das ist also tendenziell auch ein Storage, der eben auch für andere Browser-Plugins und damit eigentlich auch für Webseiten irgendwie im direkten Zugriff ist. Der ist also nicht außerhalb vom Browser. Der ist also im Gegenteil geradezu gut erreichbar für Code und Einflüsse von außen. Also vielleicht sogar erreichbarer als einfach nur C-eigene Dokumente oder wie das dort heißt. Und es gibt tatsächlich natürlich auch schon beobachtete, kann man sich auf YouTube angucken, Viren, die gezielt PGP-Keys abgreifen, die von Melvelope dort gespeichert worden sind. Das ist also keine Theorie, die gibt's. Kann man irgendwie Name vergessen und ein YouTube-Video davon, da ist das mal dokumentiert, schon seit einigen Jahren. Das ist keine blanke Theorie, sondern das ist Realität. Danach wird gesucht. Gut, aber wir haben ja keine vireninfizierten Rechner, das ist klar. Das wundert mich in dieser ganzen Diskussion immer so ein bisschen, dass diese Diskussion, ist mein privater Rechner überhaupt vertrauenswürdig, überhaupt nicht geführt wird. Aber klar, wenn man das natürlich als Annahme einfach trifft, dann stimmt auch die ganze Folgelogik, aber wenn man das hinterfragt, kann man schon ins Zweifeln kommen. Dazu kommt, da könnt ihr gerne versuchen, mit dem Cast nochmal zu diskutieren, doch die sehr einhellige Meinung in den Breiten, dass eben JavaScript und Konsorten eben auch kein gutes Environment ist, um gute Kryptographie zu machen. Das beginnt bei Zufallszahlen, das beginnt bei Speicherschutzmechanismen und, und. Es ist halt kein natives Programm, was da läuft, und wenn in so einem Kontext solche Sachen gemacht werden, dann muss man sich halt schon auch die Frage stellen, ist so eine Skriptsprache tatsächlich dafür geeignet? Ja, GMX und Web.de, kommen wir nochmal zu den anderen Spielern, die haben ja auch Kryptographie im Browser eingeführt im letzten Jahr. Namentlich haben die halt Melvelope ausgerollt. Ja. Die haben das auch durchaus noch erweitert und Sachen reinprogrammiert. Ich nehme an, dass die da, also da gibt es eine Partnerschaft, ich nehme an, dass etliche Ideen, die da im letzten Jahr entstanden sind, tatsächlich auch von denen kamen. Insofern natürlich trotzdem vielen Dank. Pressemäßig war es wieder mal ein genialer Coup, ging ja rauf und runter, dass die jetzt endlich PGP machen. De facto haben sie einfach nur, aber auch das ist lobenswert, natürlich ihren Nutzern eine sehr einfache Melvelope-Installation ermöglicht. Genau genommen nichts, was andere Provider nicht auch machen oder können. Was da jetzt allerdings reingekommen ist, ist eine Möglichkeit, dass der private Schlüssel auch auf dem Server des Providers gespeichert werden kann, allerdings mit einer Passphrase des Users geschützt, sodass man eben zum Beispiel dann auch geräteübergreifend die synchronisieren kann. Ich meine, das machen viele mit ihren Firefox-Lesezeichen und so und der Passwortbox, die im Browser drin ist, ja auch, dass die über Firefox-Browser hinweg synchronisiert wird und dass da eben ein kleines Protokoll dahinter steckt, was quasi einen Checkout der Schlüssel ermöglicht, dass damit gearbeitet werden kann und bei Veränderungen können die wieder hoch eingecheckt werden. Aber an der Stelle mit einer Passphrase des Users verschlüsselt, sodass der Provider an diese Dateien, an diese Schlüssel nicht rankommt.
Ja. Die wichtigsten 10 Passwörter
durch. Ja, das steht und fällt natürlich dann auch wieder mit der Passwortqualität, wie immer. Ja. Also an sich ist das schon schick, aber es bleibt halt einfach das Grundproblem, kann ich meinem Rechner vertrauen. Das kann ich und will ich auch gar nicht abschließend für euch beantworten, das muss jeder auch selber überlegen. Das liegt ja auch daran, wie man seinen Rechner hegt und pflegt und installiert und was man darauf macht. Die andere Lösung, die sich dem Problem angenommen hat, wie wir serverseitig PGP machen können oder halt eben so PGP machen können, dass es für den User transparent und immer funktioniert, die geht halt den Weg, dass das eben wieder nicht auf Client-Seite läuft, sondern auf dem Server. Das ist der sogenannte Guard, das heißt, die ganze Verschlüsselung und auch Entschlüsselung findet auf dem Server statt. Das heißt natürlich, ja, in dem Moment hat der Server wieder böse, den Private Key. Umgekehrt kann ich durchaus argumentieren, ja, darum ist der Private Key dann nicht auf dem unsicheren Desktop-Rechner des Nutzers unterwegs, sondern nur auf dem Server des Anbieters. Und dann muss man sich überlegen, kann ich dem vertrauen oder nicht vertrauen. Auch dort ist der Schlüssel immer mit einem Session-Key kodiert zur Laufzeit, also auch ein Administrator, der sich dort befindet, das System ist so raffiniert gestrickt, kann diesen Key nicht mehr auslesen, obwohl er dort live benutzt wird, sondern in einer ganz kurzen Instanz, wenn der User sich einloggt und dann diesen Key aktiviert, wird er einmal ausgepackt, mit einem Session Key sofort wieder eingepackt und wird dann nur noch damit verschlüsselt gespeichert und dieser Session Key befindet sich nicht auf dem Server, sondern der befindet sich dann beim User draußen, sodass ich als Administrator nur zu diesem Zeitpunkt des Umpackens dort rein könnte. Sämtliche Vorwürfe dort, wenn ich die Software manipuliere, könnte ich mir einen Dump rausschreiben in dieser Millisekunde, sind natürlich richtig, das könnte ich tun, das ist Software, ich kann da rein. Das ist für mich genauso richtig wie der Vorwurf, dass die Programmierer vom PGP-Plugin Enigmail an dieser Stelle den PGP-Key rausmailen könnten, die könnten genauso bösen Code dort einbauen. Das ist klar, irgendwo, wo die Software das macht, wird er einmal kurz im Klartext sein, aber vom Konzept her ist er tatsächlich relativ sicher und gut zur Laufzeit geschützt, sodass auch zum Beispiel Angreifer, die sich auf dem System befinden oder zum Beispiel höhere Mächte, die sich auf diesem System befinden, legal oder illegal, tatsächlich da nicht rankommen und ich als Provider auch keinen Zugriff auf diese Keys habe. Man kann eben durchaus drüber streiten, ob es ein Vorteil ist, dass dieser Key nicht rausgegeben wird an den Client, wobei auch da natürlich klar ist, dass dasselbe wie vorhin, der Nutzer kann ihn sich runterladen, er kann ihn lokal installieren, er kann ihn auf sein iPhone packen, auf sein Android-Telefon packen, aber das ist halt die Frage, will ich das? Wenn ich ihn nur serverseitig habe, kann ich ja zum Schluss kommen, okay, ich habe ja einen Browser, es ist Responsive Design, ich komme da ran, ich kann jederzeit überall, auch im Urlaub, auch unterwegs, auch hier auf meine PGP-verschlüsselte Box zugreifen, indem ich halt tatsächlich dann aus Sicherheitsgründen sogar über den Webmailer gehe und eben das gar nicht lokal hier in den Mail-Clients benutze, die da drauf sind, weil es eben, auch wenn man sich mit den aus dem Umfeld von Snowden unterhält, schon die klare Aussage gibt, don't trust your computer, ja, und don't trust your mobile device. Das ist eine klare Empfehlung, die ich so auch gesagt bekommen habe. Ich komme aber jederzeit überall ran, auch von nicht vertrauenswürdigen Rechnern aus, wenn man das auf den Server verlagert, das heißt auch aus dem Internetcafé in Thailand kann ich dann ran. Klar ist natürlich, wenn dieser Rechner kompromittiert ist, kann mitgelesen werden, also die dekodierte Mail, die dann dekodiert ja angezeigt, dekodiert nur durch SSL geschützt übertragen wird, könnte mitgeschnitten werden, das ist alles richtig, das wäre auch bei einer lokalen Dekodierung natürlich das Gleiche. Allerdings ist das dann so, dass halt tatsächlich nur die E-Mail, die der Nutzer sich anzeigen lässt, nur das, was da tatsächlich macht und sieht, kompromittiert ist und nicht seine komplette Inbox über 10 Jahre und auch nicht sein Private Key. Das muss man mit sich selber ausmachen, aber das ist tatsächlich ein Weg, wie man es in der Alltagsarbeit vielleicht kombiniert kriegt. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wem vertraue ich da? Und na klar, wir haben schon gesagt, irgendwie vertraue ich dem Admin. Natürlich vertraue ich bei sowas immer auch der Server-Hardware, wie ich genauso auch meiner Desktop-Hardware vertrauen muss. Es gibt ja auch diverse Gerüchte oder bestätigte Fälle, wo eben auch Server-Hardware kompromittiert worden ist über verschiedene Chips, dass Türchen oder IPMI-Schnittstellen oder sowas Hintertürchen hatten. Auch da kann man natürlich überlegen, ob das überhaupt vertrauenswürdig ist. Natürlich habe ich auch hier ein Betriebssystem, wo man sich drüber streiten kann, ob das angreifbar ist. Natürlich muss ich auch hier den Programmierern vertrauen. Aber tatsächlich hört es dann irgendwie auch schon langsam auf. Also diese ganzen Sachen, ich habe 48 Apps hier installieren, spielen dann keine direkte Rolle mehr. Und damit ist das eine Gretchenfrage, die jeder als Hausaufgabe für sich selber beantworten darf. Wem oder was vertraue ich da mehr? Bitte.
Darf ich da den Part hinzupacken, dem Client-System? Denn du gibst erstens das Passwort für den E-Mail-Account ein, zweitens die Passphrase für den Key. Beides kann dafür gegriffen werden vom Client.
Das Argument ist, ich sag mal fürs Mikrofon, für die Aufzeichnung, das Argument ist ja, wenn jetzt der Client-PC kompromittiert ist, dann kann ich ja den Login mitschneiden und dann auch die Passphrase zum Key und dann kann ich ein Replay machen und später mich einloggen. Darum haben wir auch noch One-Time-Passwörter, wenn wir das alles mal ordentlich machen. Wenn es einfach nur so ein Login ist, richtig, aber wer das dann richtig macht, Carsten hat ja vorhin mal den YubiKey hochgehalten, kann ich tatsächlich an jedem beliebigen Fremdrechner über One-Time-Passwörter zum Beispiel den Login in meine Websession ermöglichen. Ne? Und dann kann ich das auch wieder aushebeln und auch absichern. Aber ansonsten richtig, klar. Ja? Ja, das Schöne ist ja von Systemen, die sowas machen, das muss ja gar nicht unser Guard sein, das ist ja ein ganz grundsätzlicher Ansatz, den man sich da unterwerfen muss, was man macht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja? Was Mailvelope ja macht, ist, dass es diesen PGP-Block, den er in der Anzeige von der Webseite findet, einfach liest, dekodiert und dann replaced sozusagen durch den entschlüsselten Text. Das ist eine Manipulation im Prinzip der Webseite, die da stattfindet. Und das kann ich natürlich trotzdem machen. Keiner zwingt mich im konkreten Einzelfall, solche Systeme zu benutzen. In dem Moment, wo ich den ASCII-Text von dieser verschlüsselten E-Mail habe, kann ich damit arbeiten und kann das eben auch dem Mailvelope zum Beispiel unterwerfen. War das noch eine Wortmeldung? Nee, okay. Ja. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz. PGP-Schlüssel sicher verteilen hatten wir vorhin schon mal ganz kurz als Thema. Das kann ja nicht so schwer sein. Wir haben diese klassischen Key-Server. Das sind im Prinzip uralte Protokolle, HTTP 1.0. Und ich habe mir sagen lassen, es geht aus irgendeinem Grund auch nur mit 1.0. Und 1.1 ist schon nicht mehr möglich da drin. Auf einem speziellen Port. Das ist das, was da im Hintergrund passiert, wenn wir einfach zum Beispiel im PGP-Plugin sagen, such mir mal einen Key. dann wird das darüber gemacht. Und diese Key-Server, die verteilen halt einfach diese Schlüssel. Aber das ist eben auch alles. Die bewerten nicht, wem dieser Schlüssel gehört, die kontrollieren nicht. Jeder kann der Schlüssel committen, ich kann meinen Schlüssel lokal erzeugen und den hochladen und dann ist er da. Es ist in aller Regel sogar auch nicht mehr möglich, Keys, die dort mal waren, irgendwie wieder zu löschen. Schon auch aus dem Grund, weil man sagt, du, der den Schlüssel jetzt löschen lassen willst, ich weiß gar nicht, ob du derjenige warst, der ihn hochgeladen hast. Und selbst wenn man dann sagt, ja, aber ich bin der, der angeblich in dem Schlüssel drinsteckt, dann wird es halt irgendwie schwierig. Ja, und das ist halt das, was Carsten vorhin auch kurz angesprochen haben, dass diese ganze Frage von diesem Trust, ja, wem darf ich denn überhaupt vertrauen und so, dass das in der Praxis heute vor lauter Genervtsein gar keine Rolle mehr spielt. Da nehme ich mich auch gar nicht davon aus, wenn ich von jemandem PGP-Key kriege, müsste man eigentlich immer das Telefon nehmen, anrufen, Fingerprint vergleichen, bist du derjenige, der mir den Key geschickt hat und wenn ja, ist das der gleiche, den ich gekriegt habe, ist das der gleiche wie der, den du losgeschickt hast. Das macht irgendwie kaum noch jemand. Schön ist es, habe ich keine, wenn man die einfach zum Beispiel auf die Visitenkarten mit draufschreibt, dass man einfach sagt, ich habe da einen Fingerprint oder einen QR-Code mit drauf, dann kann man, wenn man jemanden kennenlernt, da schon mal einen Austausch irgendwie machen. Aber ansonsten findet in der Praxis das irgendwie kaum noch statt. Und dann ist halt die Frage, wenn ich zu einer Person 4 oder 5 Schlüssel finde, was mache ich dann? Ja, ich schicke es entnervt im Klartext, denn wenn ich es mit dem falschen Schlüssel schicke, ruft er mich wieder an und sagt, ich konnte es nicht lesen und so weiter und so fort. GPG auch so auf der Kommandozeile, die können eben Keys tatsächlich fetchen, also ich kann ihnen einfach Parameter geben, dass die üblichen Key-Server abfragen und diese Keys dann ziehen und dann muss man halt gucken, ob das die richtigen sind. Es gibt aber DNS-Records, mit denen ich eben in Domains festlegen kann, welche Key-Server für eine Domain zuständig sind und das ist jetzt im Prinzip das, was wir vorhin bei Tess auch schon mal hatten oder das ist die Grundlage von dem, worauf dieses Test eben auch aufbaut, dass ich eben zum Beispiel einen Eintrag für Mailadressen machen kann nach einem bestimmten Verfahren und dann eben im DNS hinterlegen kann, dass mein Key auf diesem Key-Server mit dieser ID herunterzuladen ist. Das schränkt das insofern ein, als dass hoffentlich ich der Einzige bin, der eben an die DNS-Daten meiner Domain konfigurierend rankommt, also dass eben nicht mein x-beliebiger für meine Mailadresse da einen Key hochladen und dort hinterlegen kann, ansonsten hätte ich ein Problem auf meinem DNS-Server und dass dann natürlich eine gewisse grundlegende Vertrauenswürdigkeit dadurch hergestellt wird, dass ich aus meiner Zone heraus diesen Key autorisiert habe. Ja. Der Vorteil an der Stelle ist halt von diesen Key-Servern, wir können da eben auch Revokes und mehrere Zertifikate machen, denn das ist auch nochmal so ein Problem, was ist, wenn ich mal einen Schlüssel zurückrufen musste, dann kann so ein Objekt eben aus mehr als nur einem Eintrag zu meiner Mailadresse, zu meinen IDs bestehen und das zweite Problem, was oft übersehen wird, ist, dass vielleicht Schlüssel auch mal abgelaufen sind. Die haben ja, wenn sie gut sind, ein zeitliches Ablaufdatum, damit, wenn sie mal abhanden kommen, sie irgendwann wenigstens expiren. Aber dann kann ich solche Keys nicht einfach löschen, sondern muss jetzt noch alte Schlüssel von 1994 und früher vorhalten, damit ich zum Beispiel mal Unterschriften prüfen kann. Also eine klassische PGP-Signatur von vor 20 Jahren. Wenn ich die heute prüfen will, brauche ich den damaligen Schlüssel, auch wenn er natürlich expired ist. Aber ohne den kann ich nicht prüfen mit, stimmt das überhaupt, was ich in dieser E-Mail habe. Und diese Key-Server können darum oder halten darum diese ganzen Schlüssel eigentlich auf Ewigkeiten vor, um auch noch uralte Sachen abfragen zu können. Ja, dann haben wir einen quasi konkurrierenden Standard, nämlich das DNS. Die Idee ist im Prinzip in weiten Teilen die gleiche, gibt es momentan einen Draft dazu, dass wir die Keys gleich in einen Textrekord oder einen eigenen Resource Record ins DNS packen. Das kennen wir ja schon aus anderen Sachen wie Dane Fingerprints und so weiter und so fort, Dane Records, dass wir tatsächlich gleich größere Textmengen in den DNS Record selber packen, sodass die Idee aufkam, auch so lang ist so ein Schlüssel nicht, ich könnte den gleich selber dort publizieren, auch dort irgendwie nach einem bestimmten Schema unter meiner Mailadresse gespeichert, sodass ich den abfragen kann und dann gar nicht mehr über den Key-Server irgendwie gehen muss. Und das Ganze kann man dann natürlich auch wieder über DNSSEC und Dane irgendwie sichern. Da gibt es natürlich so ein paar Fragen. Das ist schön, wenn man das mit 500 Usern macht. Das kann halt schwierig werden, wenn ich irgendwie einen DNS-Server betreibe, der tendenziell 12 Millionen User hat, wie so eine T-Online. Und dann jeder hat da seine 2, 3, 4 Kilobyte Schlüssel irgendwie da drin und dann soll das Ganze noch performant funktionieren. Da sieht dann immer vieles tatsächlich anders aus, weswegen da eben so eine Idee mit, es gibt nur eine Referenz und dann gibt es einen Webservice, der das, diesen Schlüssel bereitstellt, tatsächlich auch eine interessante Logik sein kann. Stellt sich auch die Frage, wie mache ich das bei mehreren Einträgen, Revoke-Zertifikaten und so weiter und so fort, wenn ich wirklich jemanden habe, der über 20 Jahre aktiv ist, wie bilde ich die Historie von dem ab und wie mache ich alte, abgelaufene Schlüssel noch sauber abrufbar, zum Beispiel zur Prüfung von Signaturen. Ich bin da hin und her gerissen, muss ich sagen, ich bin tendenziell ein großer Freund davon, das einfach ins DNS zu packen, in vielen Fällen. Also ich finde, DNS ist eine geile Datenbank. Das findet der Hauptprogrammierer von PowerDNS komischerweise nicht. Wir sind uns da auch nicht einig. Gehe aber davon aus, dass er eine gewisse Fachkompetenz über seine Software besitzt, die ich nicht habe. Ja, ich habe mich da tatsächlich noch nicht entschieden. Also von mir gibt es da keine Empfehlung, was ich toller oder besser finde. Und das ist auch der Grund, warum wir das bis heute noch nie so richtig implementiert und angegangen haben, weil wir da noch abwarten und diskutieren. Aber auch da ist natürlich wieder klar, genau wie bei den anderen, der DNS-Provider macht den Record. Der DNS-Provider könnte mir einen manipulierten Key irgendwie geben. DNSSEC kann das irgendwie halbwegs sichern, aber auch mein DNS-Provider könnte die DNSSEC-Signatur natürlich für mich nachziehen. Also wer partout es drauf anlegt, könnte natürlich auch auf diesem Weg mir als Absender einen manipulierten Key irgendwie zuschustern, beziehungsweise auch eben ein böser Provider könnte auch für alle seine User Keys rausgeben, die dann vielleicht ihm Man-in-the-Middle-Angriffe irgendwie ermöglichen. Aber es reduziert halt den Trust auf einen Empfangsprovider verglichen mit der kompletten Rest der Welt. Und auch hier gilt, die üblichen Tools können das fetchen. Ja, kommen wir zu der Frage, wie wir dann sonst noch damit umgehen, die Mails verschlüsselt zu speichern. Da hat sich auch in den letzten zwei Jahren viel getan in dem ganzen Markt, dass wir natürlich immer wieder dazu übergegangen sind, dass die Provider das alles nicht lesen wollen, dass natürlich viele User auch, muss ich sagen, ihrem eigenen Staat leider irgendwie nicht mehr trauen und trauen können, dass sie also wirklich auch davon sagen, Legal Interception wäre ja vielleicht alles schön und gut, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass das tatsächlich auch nur im Rahmen des Strafrechts, der Strafprozessordnung tatsächlich benutzt wird, aber viele wollen da eben auch tatsächlich ihrem eigenen Staat auch nicht mehr trauen. Und insofern kriegen wir natürlich schon auch bei uns und bei anderen Providern sehr viele Nachfragen dazu, was man denn alles tun kann, um das möglichst weit weg zu machen von jedem Dritten, der darauf Zugriff haben soll. Und abgesehen von der Möglichkeit und der allgemeinen Empfehlung mit mach's doch mit PGP, ja, dann kommt da keiner mehr ran, dann hast du die Kontrolle, dann hast du den Key auf deinem Rechner, dann hast du alle ausgesperrt, die das quasi vielleicht mal physikalisch einfach beschlagnahmen, so ein Postfach oder sowas. Gibt es natürlich immer wieder draußen das Argument, ja, brauche ich gar nicht, mein Provider speichert das, das verschlüsselt, steht auf der Webseite, die haben ja verschlüsselte Festplatten und so weiter und so fort. Und klar, kann ich natürlich damit werben, ist auch schön, macht sich gut, aber da stellt sich die Frage, was bringt mir das, wenn ich als Provider eine verschlüsselte Festplattenpartition auf meinem Mail-Server irgendwie habe, wenn die natürlich zur Laufzeit entschlüsselt gemountet ist, weil der Server schreibt und liest ja permanent auf dieser Partition, das heißt jeder, der Rootzugriff auf diesen Server hat, kommt dann natürlich jederzeit an die freien entschlüsselten Daten ran. Verschlüsselt ist so eine Lux-Partition ja nur, wenn der Rechner im Prinzip aus ist, und das ist bei einem Mail-Server, einem Provider jetzt eher selten der Fall. Und insofern muss man natürlich fragen, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich möchte hier das beschlagnahmen oder ich mir durch ein Sicherheitsproblem Rootrechte verschafft habe oder sonst irgendwie so ein System kompromittiert habe, natürlich kann ich mit TAR, mit SIP, mit RSync alle Daten darunter kopieren, das ist völlig egal, ob die verschlüsselt ist oder nicht. Insofern finde ich das immer so ein bisschen schwierig, den Usern zu erzählen, dass das irgendwie wahnsinnig toll ist. Natürlich ist es so, wenn jetzt jemand irgendwie mit einem Panzer durch die Wand vom Rechenzentrum bricht, vom Rack vorfährt und das Rack hinten auflädt und damit vom Hof reitet, dann würde das natürlich schon helfen, ja? Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Dimension, die man sich da vorstellen muss. Klar, wenn ich irgendwo einen Root-Server bei einem Root-Server-Hoster habe, dann ist der vielleicht schnell ausgebaut und könnte abhanden kommen oder sowas, aber wenn ich einen normalen, seriösen Provider nehme, dann ist da schon ein bisschen mehr Aufwand nötig, als eine Festplatte zu klauen aus dem Rechner. Wobei ich auch sagen kann, wenn man so einen SAN hat mit 200 Platten und sie klauen da eine Platte aus dem Rack, das nützt ihnen gar nichts. Und dann müssen sie die anderen 198 Platten schon auch haben, um das RAID irgendwie konsistent zu halten. Und ob da dann jetzt ein Lux dazwischen liegt oder nicht, ist dann irgendwie auch egal. Aber ja, natürlich, wer jetzt damit rechnet, dass die Staatsmacht einreitet und die Racks abtransportiert, der findet Look an der Stelle für eine gute Idee. Es sei denn natürlich, die kommen mit einem sehr langen Stromkabel und kriegen das unterbrechungsfrei irgendwie hin. Tipp, also wer sich davor schützen will, der baut nur ein Netzteil ein, nicht zwei. Das sehe ich aber einfach in der Praxis nicht, denn das, was wir da einfach haben in der Praxis, ist, dass zur Laufzeit Leute drauf sind, dass die Server einfach entschlüsselt werden. Also, ich finde es ein sehr theoretisches Konstrukt. Aber, und das möchte ich durchaus mal betonen, wir hatten tatsächlich auch mal einen Provider, der hat um ein Haar sämtliche Daten verloren. Denn wenn man Probleme im Dateisystem hat, wenn man Probleme mit seiner Partitionstabelle hat, weil da wirklich mal was mächtig schiefgelaufen ist und da liegt noch ein Lux drüber, dann wird es tatsächlich sehr, sehr, sehr eklig. Wir haben vergleichsweise kein Problem damit, gelöschte Partitionstabellen wiederherzustellen. Man findet da gewisse Strukturen, man erkennt, wo die sind, man kann die wiederherstellen. Das hatten wir schon häufiger, dass man alles im Prinzip wieder runterlutschen konnte von der Festplatte und dann rief mal einer an und sagt, ja, ist aber Lux da drüber. Also wir haben dann gesagt, wir sehen da nichts. Ist die überhaupt bespielt? Es ist nur Schrott drauf, sagt er, ist ein Lux. Und den Schlüssel zum Lux dekodieren, der liegt auch irgendwo auf dieser Platte. Und ohne Sicherheitskopie und nix. Wir haben es in dem Fall tatsächlich geschafft, es zu rekonstruieren, wo die wohl hätte ungefähr sein müssen. Und mit ein bisschen Beten haben wir sie dann einfach mal so, wie sie sein müsste, bespielt. Und dann hat es auch funktioniert. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ist natürlich jetzt eine doofe Empfehlung, nicht Lux zu machen, um die Daten zu schützen. Und natürlich haben wir auch alle Backups, der betroffene Provider damals auch. Wobei das beim Mailbereich tatsächlich ein Problem ist. Ich meine, wenn ich ein Backup habe, das ist ein Tageszyklus. Ja, wenn ich das Postfach von gestern wieder herstelle, ist der Provider am Arsch. Also ich meine, das ist eigentlich kaum möglich für uns Provider, Backup so zu haben, die nicht trotzdem zum Super-GAU irgendwie ausarten. Wenn ich jetzt jemanden den Stand von gestern oder vorgestern wieder herstelle, bin ich mehr als nur eine Rechtfertigung irgendwie schuldig. Und wir haben natürlich als Provider echt solche Datenmengen. Macht mal ein Backup über 30 Tera synchron in einer Nacht. Das ist tatsächlich schon schwierig, das irgendwie innerhalb von einer sehr kurzen Nachtzeit, die man da nur hat, irgendwie hinzukriegen. Okay. Der Ansatz, den wir ja aber eigentlich haben, ist ja, dass wir schon die Mails verschlüsselt speichern wollen und meinetwegen mit diesem PGP-Overlay, dass wir das nochmal packt und so weiter, aber dass idealerweise auch trotzdem die ganze Inbox eines Nutzers verschlüsselt ist, so dass ich auch die Metadaten nicht mehr sehe, wer mit wem redet, so dass ich auch nicht mehr sehe, ob diese Maildatei, dieses Mailarchiv von diesem Nutzer, ob das jetzt aus 10 großen oder 100 kleinen E-Mails bestanden ist. Also dass ich wirklich das Postfach des Nutzers als Krypto-Container verstehen kann und da eben auch Mails reinspeichern kann. Weil das ist halt das Problem. Es ist relativ einfach, einem Nutzer sein Postfach zu dekodieren, wenn er eingeloggt ist und sagen, so, über dein Login-Passwort zum Beispiel hast du den Krypto-Container geöffnet. Das konnte ich als Provider nicht, weil ich das Passwort nicht kenne. Aber wenn du über eine IMAP-Session aktiv bist, besitze ich ja dieses Login-Kennwort und kann es halt auspacken. Das ist natürlich nicht so das Problem. Aber was mache ich, wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist? Und was mache ich, wenn er dann eine E-Mail empfängt? Ja, ich kann sie natürlich im Klartext speichern, bis er eingeloggt ist und sie dann verschlüsselt schnell abspeichern. Auch vielleicht nicht so toll. Aber eigentlich ist das ja mein Ziel. Jederzeit verschlüsselt was dazu packen, aber trotzdem in derselben Sekunde nichts mehr lesen können. Und ja, das ist asymmetrische Kommunikation, asymmetrische Verschlüsselung. Wir hatten das vorhin im Prinzip wie PGP. Da kann ich ja auch mit dem Public Key eines Empfängers die Daten an ihn verschlüsselt losschicken, sodass ich in derselben Sekunde ausgesperrt bin von diesen Daten und nur der Empfänger kann sie dann, wenn er die Mail liest, wieder dekodieren. Und das kann man auch mit solchen Krypto-Containern von solchen Mail-Postfächern machen. Das haben wir mit dem Timo Sirain von DAFCOD zum Beispiel zusammen entwickelt. Ist, glaube ich, hier vor 3 Jahren hier mal beim Linux-Tag das erste Mal so skizziert worden, dass ich im Prinzip eine asymmetrisch verschlüsselte Festplattenpartition habe, erkläre ich jetzt mal etwas falsch. Also nicht, dass die PGP-Mail ist, sondern dass dieser Mail-Container halt einfach mit einem asymmetrischen Schlüssel irgendwie geschützt ist. Und ich dadurch ein System habe, dass tatsächlich der Server quasi mit dem Public Key dieses Containers, ich erkläre es jetzt etwas humpelig, mit dem Public Key dieses Containers diese Mail eben verschlüsselt reinspeichern kann, in derselben Sekunde aber nicht mehr rankommt, so lange, bis der Nutzer tatsächlich sich selber wieder einloggt und da wieder rankommt. Da hängt natürlich wieder sowas Ähnliches dazwischen, wie das, was Carsten vorhin erzählt hat, dass der Container unten drunter mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt ist. Eine symmetrische Schlüssel ist über eine asymmetrische Verschlüsselung dann geschützt, also quasi als so ein Schlüsselkästchen, was zuerst aufgemacht wird, um dann wirklich ranzukommen. Aber das kriegt man eben durch asymmetrische Verschlüsselungsverfahren tatsächlich hin. Und das können wir machen. Oder kann DAFCOD mittlerweile machen. Ja. Und damit ist es aber tatsächlich so, dass auch die Metadaten von diesem ganzen Postfach für mich als Provider nicht mehr lesbar sind. Es ist wie eine verschlüsselte Lux-Partition an der Stelle. Ja, und alle sind ausgespeichert. Und das finde ich tatsächlich wesentlich interessanter, als die komplette Festplatte Lux zu verschlüsseln, was eben zur Laufzeit nichts nützt zum Verschlüsseln Postfach, aber natürlich ganz anders funktioniert und das macht. Problem an der Stelle, das man berücksichtigen muss, wenn man Shared Folder hat, also dass zum Beispiel Leute sich IMAP-Folder gegenseitig freigeben, dann wird es schon wieder schwierig, weil wenn eigentlich die Login-Kennung eines Nutzers das Postfach aufsperrt und ein anderer Nutzer aber eine Projektfreigabe als Shared Folder von ihm bekommen hat, dann muss man sich schon überlegen, wie man das hinkriegt. Das kriegt man hin, aber das ist jetzt nicht mehr das Thema von heute. OpenSSL. Hatten wir viel Spaß, ihr Admins, ne? Immer welchen OpenSSL-Bug hatten wir diese Woche, die letzten 2 Jahre ging es da rund. Immer wieder, ich hatte etliche Kunden, auch große Dienstleister, die immer anrufen, ich habe die nächsten 4 Wochen gar nicht Zeit, wir müssen OpenSSL patchen. Ich meine, wenn man ein paar tausend Server hat, dann zieht sich das immer 3-4 Wochen und wenn man fertig ist, fängt man wieder von vorne an. Also sind schon Projekte verschoben worden um einen Monat hier bei der letzten Attacke. Und ja, also das will ich jetzt auch gar nicht nacherzählen, hat Carsten Ton teilweise schon was gesagt. Im Prinzip, wir haben einfach ein ewiges Dilemma mit OpenSSL. es ist halt irgendwie schwierig. Es gibt ja auch diverse Versuche, alternative SSL-Bibliotheken zu machen, die da anders rangehen. Die Distributionen tun sich halt immer sehr schwer mit den Updates, auch mit den Versionsupgrades, die teilweise nötig waren, weil eigentlich so gut wie jede Software über kurz oder lang gegen die OpenSSL-Bibliothek verlinkt ist, oder zumindest so gut wie jede Server-Komponente. Und wenn man dann zum Beispiel eine Enterprise-Distribution hat von SUSE, Red Hat oder sonst wem, und dann tun die sich da schon schwer, mal kurz ein Versionsupgrade zu machen auf die 1.0.1 irgendwas, wenn sie eigentlich ihren Kunden versprochen haben, das bleibt 5 Jahre lang auf dem letzten Softwarestand, den du damals gekauft hast, nur hast den Long-Term-Support und nicht über Nacht ändert sich ja plötzlich alles noch dazu mit vielleicht neuen Cypher-Verfahren, wo deine ganzen Clients dann auf einmal nicht mehr connecten können. Also das ist ein großes Problem und darum tun sich da viele auch so schwierig, und das ist tatsächlich für mich einer der wesentlichen Gründe, warum man hier im Mail-Bereich oder im Sicherheits- im Server-Bereich vielleicht doch ein bisschen Versionsfeaturitis irgendwie haben möchte, nämlich aktuelle Distributionen. Und wenn ich teilweise sehe, dass die Leute bis vor kurzem noch ein Debian 6 haben und man eigentlich konstatieren muss, dass alles, was OpenSSL in Debian 6 macht, wirklich gebrochen und unsicher ist, also der komplette SSL-Stack vom Debian 6 ist, so sagt Carsten, unbrauchbar. Die benutzen das aber reihenweise als Serverfarm nach dem Motto, wir hatten noch keine Zeit zu updaten, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn man mitkriegt, in welchen Umgebungen das teilweise dann bis heute auch läuft. Ja, ganz kurze Empfehlung dazu, wie man das konfiguriert. Da wiederhole ich ein bisschen das in aller Kürze, was Carsten vorhin gesagt hat, aber da waren ja nicht alle da. Im Prinzip diese NIST-Empfehlung, das ist sozusagen der Mindeststandard. Also wer unter NIST macht, der muss sich tatsächlich ein bisschen was schämen, wenn man so will. Das kann man googeln, kann man nachlesen. Gibt es Empfehlungen, welche Ciphers in Ordnung sind, welche nicht. Nach unserer Einschätzung ist das, was die IETF empfiehlt, das, was man machen sollte, sozusagen als Best-Practice-Standard. Und dann eben auch eine im Prinzip immer aktuellste OpenSSL-Version, oder im Prinzip, welche OpenSSL-Version darf ich nicht mehr benutzen? Die vorletzte. Und das ist halt natürlich auch ein ewiges Ärgernis, weil man natürlich jedes Mal wieder überlegen muss, habe ich noch alte Browser, die neuen Standards nicht können? Im Prinzip hat man da per Definition auch immer verloren. Wenn ich irgendwann sage, ha, ich habe aber noch Windows Vista oder sowas und die kommen damit noch an, dann kann ich das teilweise gar nicht anders regeln. Gibt schöne SSL-Checker-Suiten im Internet, die einem auch, also von SSL-Labs, was viele ja kennen, die auch einem sehr schön sagen, welche Browser kämen mit diesem System jetzt zum Beispiel gerade noch klar. Je nach Ciphers können die ja matchen, ne, was unterstützen die, was unterstützt der Server, und finden überhaupt noch einen Weg. Und da muss man dann irgendwann zur Not auch als Anbieter selber mal die Entscheidung treffen, okay, also wir haben jetzt noch 0,2% Windows Vista-Nutzer und die sperren wir jetzt halt einfach aus, weil den anderen 99% sind wir auch irgendwie was schuldig. Ansonsten natürlich die Empfehlung, vor allem eben auf die ganzen Diffie-Hellman-Suiten zu gehen. Also das ist das, was wir da Land auf Land ab als Perfect Forward Secrecy ja immer definieren, PFS, was ja in den letzten 2-3 Jahren sehr gehypt worden ist. Dass nämlich eben tatsächlich die Verschlüsselung so stattfindet, dass sie auch in etlichen Jahren noch nicht mehr rückwirkend geknackt werden kann, wenn die Schlüssel von heute publik werden. Denn es ist eben die Situation, dass der Traffic im dümmsten Fall einfach mal aufgezeichnet und verschlüsselt aufgezeichnet für längere Zeit beiseite gepackt wird, um dann in einigen Jahren eben zu gucken, ob man mit dann bekannter Technik oder eben auch dann mit dann bekannten Schlüsselwissen diesen ganzen Traffic nicht rückwirkend doch noch entschlüsseln kann. Das ist das, was wir PFS, Perfect Forward Secrecy, also eine Sicherheit, die auch noch in die Zukunft reinwirkt und nicht nur in der Sekunde, wo es übertragen wird, gilt. Und das kann man im Prinzip als DHE bezeichnen, also Diffie-Hellman-Suiten. Da hat der Carsten vorhin ja schon einiges dazu erzählt. Da gab es einen langen Hype auf die DHE-Suiten, dann gab es einen langen Hype auf die ECDHE-Suiten, weil das ja diese elliptische Kurven sind und so weiter und so fort. Und da muss man momentan eben überlegen, es gibt momentan sehr gute Anhaltspunkte dafür, dass die Quantencomputer, wann immer sie denn kommen, aber das ist das, worum man bastelt, dass die Quantencomputer tatsächlich gerade diese an sich sehr guten elliptischen Kurven, Kryptographie sehr einfach brechen können und sehr, sehr einfach brechen können. Was heute mit momentaner klassischer Rechentechnik quasi ausgeschlossen ist, ist damit relativ einfach möglich. Und insofern im Sinne der Perfect Forward Secrecy und dass wir irgendwann Quantencomputer haben werden, kann man durchaus auf die Idee kommen, dass man vielleicht gar nicht den heißen Scheiß ECDHE benutzt, sondern eher das klassische alte DHE benutzt, weil das tatsächlich an längere Schlüsselblängen gebunden ist und dadurch eben auch gegen Quantencomputerangriffe besser geschützt ist. Im Prinzip kann man sagen, wer Sicherheit für jetzt und heute haben will, muss sich darum nicht kümmern. Wer aber eben PFS tatsächlich ernsthaft betreibt, muss sich das tatsächlich überlegen. Ansonsten kleine Konfigurationsempfehlungen. Es gab etliche Ciphers in den letzten Jahren, die wir als nicht mehr zulässig oder als zu schwach irgendwie deklarieren müssen, wo man dann also zum Beispiel am Beispiel von Postfix einfach sagen muss, dass eben die Export-Ciphers, RC4 und so weiter und so fort, nicht mehr benutzt werden sollten. Wobei das natürlich auch für die Mail-Server immer so eine Gretchenfrage ist, weil wenn ich SMTP out für den Nutzer mit Outlook mache und POP3IMAP mache, dann ist klar, wenn hier keine Verschlüsselung stattfindet, sollte die Verbindung auch nicht zustande kommen. Und eine schlechte Verschlüsselung hier ist dann natürlich irgendwie doof, weil dann wählen sich beide Seiten in einer Art trügerischen Sicherheit. Nutzer sagt, ich habe doch verschlüsselt und in Wirklichkeit ist es halt einfach schwach und nichts wert. Da macht das irgendwie Sinn. Von Server zu Server, also wenn ein Mail-Server einen anderen Provider Mails zustellt, muss man halt zum Schluss kommen, naja, Moment, wir haben ja opportunistisches TLS, sprich, alle Server gucken halt, ob die Gegenstelle TLS kann. Und wenn sie TLS kann, dann mache ich das. Und wenn sie das nicht kann, dann mache ich halt Klartext. Und wenn ich mich eben mit der Gegenstelle nicht auf einen vernünftigen Cipher einigen kann, weil ich schwach bin und er nur stark gefordert, dann werde ich im dümmsten Fall Klartext machen. Und ob ich dann was gewonnen habe, ist tatsächlich wieder eine relativ wichtige oder offensichtliche Fragestellung. Oder böse formuliert, ist an der Stelle eine schwache Kryptografie nicht vielleicht dann sogar doch besser als gar keine Kryptografie. Nämlich in dem Umstand, dort, wo es opportunistisch ist und Klartext die Alternative ist. Nicht verwechseln, nicht in der Situation, wo eben eine Kryptografie vorgeschrieben ist und sich alle eben zu 100% auch darauf verlassen, dass es stattfindet. Insofern kann ich sogar für Mail-Relays gar nicht mal, die nach außen mit anderen Providern reden, gar nicht die Empfehlung geben, großartig an diesen Ciphers abzuspecken und das nicht zu machen gegenüber normalen Nutzern, so wie hier gezeigt, dann allerdings durchaus. Eine andere Empfehlung, die sehr einfach umzusetzen ist, ist der Logjam-Angriff, der vor eineinhalb Jahren oder das glaube ich mal war, der gezeigt hat, dass man eben auch gerade Diffie-Hellman-Sachen sehr gut knacken kann. Das hängt aber direkt noch mit der Schlüssellänge zusammen, sodass einfach, wenn man Schlüssellängen über 1024 benutzt, man nach heutigem Wissensstand immer noch ausreichend sicher ist und man das Ganze einfach durch eine Verlängerung der Schlüssel wieder kompensieren kann. Ältere Versionen haben ein paar Schwierigkeiten, aber eigentlich alle aktuellen Softwareversionen heute kommen damit klar, wenn diese Diffie-Hellman-Parameter-Files einfach auf eine längere Keylänge getrimmt sind, auch wenn die Parameter teilweise, wie hier bei Postfix, nur einfach, habe ich nicht geschrieben, das heißt DH1024 bei Postfix, der Parametername, aber wenn er dann ein 2-Kilo-File vorfindet, dann erkennt er, dass das ein 2-Kilo-Schlüssel ist und benutzt das halt einfach trotzdem. Das heißt, ich muss einfach längere Schlüssellängen zum Beispiel für Postfix erzeugen oder für DAVCode, die Zeile drunter, kann ich direkt als Parameter eben angeben, was für eine Länge das sein soll, denn DAVCode erzeugt sich diesen Schlüssel bei jedem Start neu und selber, sodass man sich da auch nicht um das regelmäßige Rotieren von diesem Paar irgendwie kümmern muss. Und damit kommen die klar. Ist relativ schnell gemacht, löst das Logjam-Problem nach allem, was man heute weiß, sollte man in dem Sinne einfach machen. Und ansonsten nochmal, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, hinten in Carstens Vortrag gibt es für alle möglichen Servertypen von SSH über Apache bis zu Mail-Servern nochmal konkrete Konfigurationsempfehlungen, die man umsetzen kann. Ja, das Problem ist, dass TLS eben immer optional ist. Das ist so ein Dilemma, was Mail-Servern bis heute eben nach hängt, das hat man halt einfach damals vor langer, langer Zeit so entschieden oder ganz am Anfang gab es sowieso gar kein TLS und dann hat man es eben nur optional eingeführt, um vorhandene Infrastrukturen nicht zu brechen. Und es gibt halt jetzt Provider, die halt zum Beispiel dazu übergehen, dass sie einfach hier schon anzeigen können, dass diese E-Mail mit SSL zur Zielstelle übertragen werden kann, beziehungsweise was wir da zum Beispiel an der Stelle machen, ist, wir setzen da sogar eine Policy drauf. Das heißt, wenn wir wissen, dass die Gegenstelle das kann, weil wir das mal so gesehen haben in der Vergangenheit, werden wir zukünftig nur noch mindestens mit diesem Level mit der Gegenstelle reden. Und wenn es zum Beispiel einen Man in the Middle gibt, der eine Downgrade-Attacke macht oder das sogar komplett unterbindet, er muss ja nur das Start-TLS-Kommando aus dem SMTP-Dialog rauskriegen als Man in the Middle, kann man das ja machen. Und wenn ich dann einfach feststelle, so bis eben war es verschlüsselt, seit 5 Minuten ist es Klartext oder ein schlechtes Cipher, dann würden unsere Systeme bei uns zum Beispiel das einfach nicht mehr verschicken und dann lieber zurück an den Nutzer schicken. Das heißt, man kann das als Provider da schon relativ viel machen, um mit diesem blöden opportunistischen TLS irgendwie umzugehen, indem ich dem Nutzer einfach auch sagen kann, ja, dir ja diese Übertragung an dieser Stelle kannst du jetzt vertrauen. Und das kann man eben tatsächlich auch sicherstellen. Und wenn ich von der Gegenstelle nichts weiß, sprich bei der allerersten E-Mail, ist es natürlich opportunistisch und unknown, aber später kann ich ja auf das Wissen der Vergangenheit zurückgreifen. Und das klappt auch sehr gut. Und hier ist noch ein bisschen, für hinten vielleicht zu klein, ein bisschen Nerd-Porno eingebaut. Also wer wissen möchte, welche Ciphers das sind, von welcher Gegenstelle, der kann die auch gleich sich anzeigen lassen. Es gibt Leute, die freuen sich darüber. Ja. Das Schöne ist, mittlerweile macht Google das auch. Da fühlen wir uns jetzt mal sehr geehrt. Eine gute Kopie ist ein gutes Lob, sagen die Chinesen immer. ich weiß nicht, ja, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass sie es von uns tatsächlich haben, aber auf jeden Fall finde ich das schön, dass auch andere Provider das mittlerweile machen. Im weitesten Sinne ist es im Prinzip das, was EMIC auch macht. Ne? Wenn ich da einen EMIC-Partner schreibe, dann zeigen die mir das auch als grünes EMIC-Häkchen irgendwie an mit, ja, das geht an eine Gegenstelle, wo wir wissen, dass da SSL drüber liegt ist und wir stellen das über eine Policy auch sicher. Das Schöne ist halt, die machen das halt zu sechst, wir machen das halt mit der kompletten Welt und es braucht noch nicht mal ein TÜV Rheinland dafür. Das ist das Schöne daran. Okay. E-Mail-Sicherheit. Jetzt haben wir viel über Verschlüsselung geredet, aber eigentlich haben wir noch ein ganz anderes Problem, nämlich kannst du deinem Computer vertrauen? Und da zitiere ich mich jetzt einfach mal ganz frech selber, habe ich 10 Jahre lang, 15 Jahre lang so behauptet, wer vorne einen guten Spam-Schutz hat, Spam-Schutz ist Virenschutz, der braucht hinten raus eigentlich nur noch einen Klamm-AV für die Kür. Wir haben ja auch Kollegen hier von einschlägigen Virenherstellern, wir haben das vorhin in der Pause schon mal kurz durchdiskutiert, ob das noch so gilt. Ich schreibe auch schon runter, ich habe meine Meinung mittlerweile geändert. Auskunft der Kollegen von heute Morgen, am Tag gehen die davon aus, haben sie 325.000 neue Bedrohungsszenarien. Das muss also nicht nur der klassische Virus sein, sondern halt auch Webbedrohungen und so weiter und so fort. Aber ungefähr 7 Millionen Signaturen in der Datenbank, wovon nicht wenige auch generisch sind und über mehrere Pattern, über mehrere Strukturen wirken. Aber das ist natürlich schon eine Dimension und eine Veränderung, die nicht mehr irgendwie mit 5 Leuten in der Freizeit irgendwie zu stemmen ist. Und das war früher anders. Ich weiß noch genau, als ich irgendwann mal ganz erstaunt und mit Freude festgestellt habe, dass Klamm-AV immerhin schon 600.000 Virensignaturen hatte. Ja, das war halt irgendwie vor 10, 12 Jahren. Da war das noch überschaubar, was wir da draußen so vorgefunden haben. Heutzutage, wenn wir am Tag irgendwie eine 6-stellige Anzahl von neuen Befunden haben, ist das einfach nicht mehr zu machen. Und darum habe ich mal einen kleinen Test gemacht auf unserem Produktivsystem und habe einfach mal ein bisschen gezählt, wer hier was findet. Und dann fangen wir natürlich erstmal gleich an hier im Battle. Der Klamm-AV, der hat tatsächlich eine Menge gefunden, inklusive der ICAR-Testsignatur, aber die habe ich jetzt einfach mal mitgezählt. Der Klamm-AV findet sehr viel so Phishing-Sachen, muss man sagen, und eben tatsächlich auch ein bisschen Trojaner. Und ihr seht schon, die rechte Spalte ist, hat auch noch Platz nach unten, ist es gleich zweispaltig. Das ist tatsächlich das, was die Kollegen von Sophos auf demselben Mailbestand gefunden haben. Und das ist tatsächlich schon eine relativ eindruckende Zahl, 13 Befunde gegenüber fast 600. Lässt eigentlich keine weiteren Fragen mehr offen, ob der Klamm-AV ausreicht oder nicht. Und ja, ich hatte einen guten Spam- und Virenschutz davor.
Nein,
teilweise ist es das Gleiche, weil es bloß anders heißt. Also ich habe das auch mal versucht abzugleichen, aber das ist ein anderes Namensschema. Wo habe ich es vorhin gefunden? Also einige Namen findet man auch hier drüben wieder. MyDoom 27 könnte vielleicht tatsächlich der sein. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das dieselbe Mail war. War ich zu faul. Es ist aber tatsächlich so, dass es auch Sachen gibt, die nur der Klamm-AV gefunden hat und nicht der Sophos. Und darum würde ich empfehlen, beide einzusetzen. So ist es nicht. Rechenpowermäßig spielt es keine Rolle. An der Stelle ganz kurzer kleiner Kommerzhinweis für die Geschäftsleute unter uns. Es gibt seit Sommer eine relativ neue Lizenz, die nicht nach Usern, sondern nach Servern geht bei Sophos. Und die finde ich tatsächlich sehr sexy, gerade für Provider, weil es einfach dann ich ein oder zwei Virenkiller-Amavis-Maschinen habe und ich da tatsächlich irgendwie mit 7K pro Maschine 3 Jahre eine Lizenz habe und dann auch gerne für 50 oder 100.000 Usern. Das ist auf klassischem Weg unbezahlbar für die Provider. Vielleicht auch, wenn ich Freemail-Postfächer habe oder sonst irgendwas. Und das ist tatsächlich sehr bezahlbar für den Mittelstand oder eben auch für den Mail-Bereich, wo ich ja normalerweise sonst mit, je nachdem, 3, 4, 5 Euro pro User pro Jahr rechnen muss und das als freier Service gar nicht leisten kann. Da möchte ich ausdrücklich einen kleinen Werbeblock für die Kollegen reißen. Dazu kommt eben auch, dass der Amavis als der sehr bekannte Engine direkt mit dem Sophos reden kann. Es gibt so eine interne SSSP-Schnittstelle, die haben wir mit dem Marc Martinek zusammen mal dem Amavis beigebracht. Das heißt, das Zeug ist hochperformant zusammen. Ähnlich wie der Amavis direkt mit dem Klamm-AV über ein TCP-Protokoll redet, kann der Amavis direkt mit dem Sophos-Dämon über ein TCP-Protokoll reden. Das geht nicht den Umweg über User-Local-Bin und unserem Helper-Skript, was da erst noch gestartet wird. Und damit ist das tatsächlich, hat das einen heißen Durchsatz, was man da hat und ist damit für Provider tatsächlich sehr geil einsetzbar. Und wir haben vorhin schon gesagt, so das kleine Battle mit den Kollegen von Kaspersky, Avira und Sophos, wer da wo wie mehr gefunden hat, das steht aus, das werden wir die nächsten Wochen und Monate dann nochmal nachholen und das mal gemeinsam drüber laufen lassen. Ansonsten hatten wir noch Rechnungstrojaner, altes Ding. Ich habe gehört, ich wollte die erst gar nicht reinschreiben, aber vor 4 Wochen hatte ich einen Kunden, der mir gesagt hat, ja, wir müssen endlich mal eine Lösung finden, seit 2 Jahren kommen die rein. Da habe ich gefragt, was, gibt es die immer noch? Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber anscheinend gibt es immer noch die klassische Vodafone- und Arcor-Rechnung und was wir damals im Juni, ja, okay. Ich empfehle einen guten Spam- und Virenschutz. Und Das ist ja ein Pattern, das ist ja kein Geheimnis, das haben wir auf den Einschlägen im Mailing das mal zusammengestückelt, der eben gegen diesen Blatt-Spammer, der das damals hauptsächlich oder anscheinend bis heute auch noch hauptsächlich ist, zwei, drei Merkmale kombiniert. Und seitdem wir das haben, irgendwie ab dem zweiten oder dritten Tag, wo es diese Vodafone-Rechnung gab, haben wir sie tatsächlich nie wieder gesehen bis heute. Ich kann mich nicht entsinnen, die in den letzten eineinhalb Jahren gekriegt zu haben. Schnipselchen, etc., Mail, Spam, Assassin, Local CF reinwerfen und klappt gut. Oder für die, das nicht kennen, es gibt einen Spam Assassin Channel von uns, kann man bei uns im Blog genauer nachlesen, wenn man kurz im Blog danach sucht, nach Spam Assassin. Dann gibt es einen kompletten Ruleset mit allem, was wir für unsere Provider live benutzen, geben wir gerne raus, kann man als Update-Quelle in Spam Assassin mit eingeben und da steckt das natürlich alles dann immer live mit drin und wer das hat, der hat das eben auch seit eineinhalb Jahren schon. Dazu gibt es aber auch noch DKIM natürlich. DKIM signiert ja ausgehende E-Mails, dass ein Mail-Server sagt, ich habe diese E-Mail mal gehabt. Das sagt erstmal nicht aus, dass der Absender dieser E-Mail tatsächlich derjenige ist, sondern ein Mail-Relay sagt, ich Mail-Relay habe einen Schlüssel und ich Mail-Relay unterschreibe diese E-Mail, sodass andere dann sagen können, ja, von diesem Mail-Relay kommen normalerweise nur gute E-Mails oder kommt normalerweise nur Bullshit. Das darf also nicht verwechselt werden, dass das die Identität des Absenders einer E-Mail tatsächlich sicherstellen kann. Sondern es ermöglicht mir vielmehr eine Reputation auf ein Mail-Relay. Und nun ist es so, dass eben alle diese wichtigen Absender, die da eben für solche Phishing-Attacken benutzt worden sind, DHL, Packstation, PayPal, eBay, Banksachen und so weiter, dass die heute eigentlich schon alle E-Mails ausgehend DKIM signieren. Und es gibt einfach nun mal keine Packstations-E-Mails von DHL, die nicht vom DHL-Mail-Server verschickt worden sind. Es gibt vielleicht private Mails von mir auf meinem Postfach, die nicht über meinen Provider verschickt worden sind, weil ich eine Mail mit meinem Provider-Absender woanders losgeschickt habe. Das kann natürlich sein. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, alle Mails vom Provider XY müssen von dem DKIM signiert sein. Mail kann überall abgeschickt werden. Aber diese wichtigen Systemnachrichten, die kommen natürlich immer aus diesen Plattformen und die sind dann auch zu 100% signiert. Oder andersrum eben gesagt, wenn ich einen solchen Absender habe und die Mail ist nicht signiert, ja, dann weiß ich, was Sache ist. Das ist dann eben ein Fake. Und das ist das Ganze, wie man das in Amavis abbildet. Ich kann eine Policy Bank definieren namens Whitelist, wo ich zum Beispiel sage, hey, hier in dieser Whitelist findet kein Spam-Check mehr statt, also das ganze Scoring und so weiter spielt da keine Rolle mehr. Und dann kann ich sagen, okay, alle autorisierten DKIM-Absender, also nicht die E-Mail-Froms sind das, sondern die DKIM-Froms sind das, die da jetzt also einen autorisierten DKIM-Schlüssel haben, das wird mit dem DNS dieser Absender abgeglichen, ob der stimmt, die kommen in die Whitelist. Das heißt, ich baue tatsächlich für diese speziellen Absender eine Spam-Whitelist und filtere die nicht mehr. Aber ich weiß ja auch, diese Mails kommen von der Plattform, die sind auf der Plattform generiert worden. Das sind ja auch nicht irgendwelche Absender, die sind jetzt auch nicht über gehackte Mail-Accounts doch Spam oder sowas, sondern die sind komplett gewitelistet. Warum mache ich das Whitelisting? Weil ich im nächsten Schritt noch sagen kann, so, und alle diese Absender kriegen jetzt 12 Strafpunkte oder 15 oder 30, also irgendwas, was über dem Score ist. Denn das spielt für diese Absender in der Whitelist hier oben ja gar keine Rolle mehr. Wer also DKIM signiert ist, der kriegt gar keine Punkte und wer nicht DKIM signiert ist mit diesen Absendern, der kriegt die Klatsche. Und das ist auch ein sehr guter Weg, um damit sehr gut klarzukommen. Das hat nämlich mit dem Inhalt dieser Spam-Mails und der Erkennung dieses Contents überhaupt nichts zu tun, sondern basiert einfach darauf, dass ich sagen kann, diese DHL-Mail ist nicht über das DHL-Relay gelaufen, Ende der Diskussion, ablehnen. Und das ist der ganze Cut-and-Paste-Block für Amavis. So, ich darf mir jetzt noch 5 Minuten überziehen, weil wir vorhin auch überzogen haben, geht das? 10 Minuten? Ich beeile mich. Wir teilen uns die Verschwindung. Einen habe ich noch vergessen in dem Vortrag. Wer fehlt? Ja, fast. Knapp daneben. Der Privacy Shield, unser kleiner, schöner Neuer. Frisch geboren, ist gerade mal einen guten Monat alt, ist nämlich Anfang Februar offiziell erst announced worden. Das Problem ist, dass im Herbst vor ungefähr einem halben Jahr das Safe Harbor Abkommen gekippt worden ist. Das haben Fachleute schon immer sich gewünscht und vermutet. Einer der wesentlichen Kritikpunkte war eben, dass US-Behörden auch anlasslos im Prinzip Vollzugriff auf diese Daten bekommen haben. Und das einfach nicht dem europäischen Datenschutzstandard entsprach. Man hat in der Politik quasi immer definiert mit Safe Harbor, da drüben der Safe Harbor in den US-Daten entspricht dem europäischen Datenschutzrecht, Punkt, das ist so. Realität, verwirre mich nicht mit Fakten, das ist so, hat die Politik gesagt. Und der EuGH hatte gesagt, nee, das ist nicht so. Und da war ein Problem, weil alle Firmen, die natürlich sich dem europäischen Datenschutzrecht unterwerfen, das einhalten müssen, haben eigentlich über Nacht den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen, weil alles, was sie an Auftragsdatenverarbeitung und outgesourcete Verarbeitung da drüben am Laufen hatten, entsprach einfach nicht mehr dem europäischen Datenschutzrecht. Also genau genommen entsprach das noch nie, aber jetzt wissen wir es halt auch. Und die waren im Prinzip nicht mehr datenschutzkonform. Und da kann man natürlich ein paar Tage erstmal in Ruhe weitermachen, weil das läuft seit vielen Jahren so. Aber langfristig hat man da natürlich echt ein Problem, weil man sich eigentlich quasi auch seine outgesourcete Geschäfts-IT-Infrastruktur neu aufbauen muss über Nacht und so weiter und so fort. Und ganz interessant, jetzt Ende Februar, ich hoffe, ich habe den Namen richtig abgeschrieben, Kaspari, Hamburger Datenschutzbeauftragte, er hat jetzt auch angekündigt, gegen drei große Unternehmen tatsächlich jetzt Bußgelder zu verhängen, war erst vor kurzem, die bis heute noch eben nur auf Basis von dem Safe Harbor Abkommen sagen, dass wir da drüben Datenverarbeitung vornehmen. Ja. Und insofern muss ich auch sagen, für den Mittelstand, für den Geschäftsführer in dem mittelständischen Bereich, wer darauf vertraut und wer jetzt auch auf den Privacy-Schild vertraut, wenn der am Ende auch wieder gekippt wird, das kann schon geschäftskritisch sein, wenn mir plötzlich über Nacht mein komplettes Geschäftsmodell vielleicht weggezogen wird, weil ich so ein IT-Butze bin, die das nun mal macht. Was ist passiert? Anfang Februar haben die Datenschützer gesagt, okay, nachdem der EuGH das gekippt hat, werden wir im Februar darüber entscheiden, was das für Konsequenzen hat. Also hatte die Politik eine Frist, nämlich bis vor Anfang Februar schnell einen Plan B sich auszudenken. Und Überraschung, ich glaube zwei Tage, bevor die sich am Donnerstag zusammensetzen wollten, an einem Dienstag, glaube ich, gab es plötzlich den Privacy Shield. Das war ganz gut, weil dann konnten die Datenschützer sagen, Mensch, zum Glück müssen wir uns Donnerstag nicht treffen und überlegen, was das bedeutet, weil jetzt gibt es ja was Neues. Und diese Eskalation war gestoppt. Und das Problem dabei ist einfach so ein bisschen, dass das Abkommen noch gar nicht fertig war. Also der Name war da und wir wollen was machen. Aber die Verhandlungen sollten sich noch bis Ende Februar hinziehen oder ziehen sich noch bis heute hin. Aber da haben die Datenschützer dann auch sagen können, okay, dann Ball flach halten, macht nur Arbeit. Ja, wer will schon Mitte Februar jetzt sich hinsetzen im Gremium, macht keinen Bock. Das Problem ist, dass als das durch die Presse ging, es gibt den Privacy Shield, keiner so genau wusste, was das jetzt eigentlich ist. Was steckt da drin in dem Privacy Shield? Ja, woraus besteht der eigentlich? Und daraus gibt es natürlich eine ganz eindeutige Antwort heutzutage. Ja, Teile des Abkommens können die Bevölkerung verunsichern. Das Problem ist, wesentliche sind noch gar nicht durch. Wir wissen es gar nicht, weil sie noch nicht da sind. Und es sind jetzt hier laut Netzpolitik.org vor ein paar Tagen wieder Daten und Papiere bekannt geworden. Da ist der Link für Leute, die das mal ausführlicher noch nachlesen wollen. Und da gibt es natürlich schon etliche Sachen, die wir heute schon ankreiden können. Also zum Beispiel ist es so, dass die EU-Bürger hier gar keine Möglichkeit haben, juristisch gegen den Privacy Shield vorzugehen. Wir können gar nicht prüfen lassen, ob der rechtskonform ist, weil wir gar keine Klagebefugnis haben. Sondern wenn wir direkt betroffen sind, Klammer auf, wir wurden abgehört, dann können wir auf dem Verwaltungsweg mal eine Beschwerde einreichen. Und wenn die dann irgendwie nach ein paar Monaten negativ beschieden ist, dann könnten wir vielleicht auch in den USA klagen, dass das vielleicht doof ist, dass man uns abgehört hat. Die US-Bürger, die können übrigens gleich klagen. Allerdings habe ich noch nicht gelesen, auf welchem Weg ich jetzt einen Brief kriege, dass ich abgehört wurde und ich jetzt endlich klagen darf. Da ist so eine Regelungslücke. Ja, dann ist es so, es gibt tatsächlich einen Ministervorbehalt, gegenüber wem dieser Privacy Shield überhaupt wirkt. Also man kann relativ einseitig per Ministererlass einfach mal sagen, oh, nee, Deutschland unterfällt gar nicht dem Schutzschild. Ja, regt euch nicht so auf, ihr seid da gar nicht drin, das haben wir jetzt beschlossen. Kann man sich also nicht ganz drauf verlassen. Und für alle Streitensfälle gibt es natürlich einen unabhängigen Ombudsmann, der das also dann auch klärt, wenn da EU oder US oder deutsche Unternehmen und deren Dinge sich in Jahre kriegen. Also da hat man ja immer so einen neutralen Dritten, der das dann entscheiden kann. Und der gehört halt dem US-Außenministerium an. Ja, ansonsten muss man sagen, der Safe Harbor wurde ja gekippt, weil es eben diese Vollüberwachungszugriffe gab. Das ist jetzt anders, weil wir haben jetzt klare Beschränkungen und deutliche Mechanismen, wann eben tatsächlich so ein Zugriff möglich ist. Wobei hier Netzpolitik.org, schönen Dank, auch ganz klar hier so schön formuliert, sobald Cybersecurity betroffen ist oder auch länderübergreifende kriminelle Bedrohung, ist dieser Vollzugriff gewährleistet, sprich alles. Ja? Was sagt Frau Merkel dazu, unsere Bundeskanzlerin? Daten werden der Rohstoff der Zukunft sein. Das ist eine klare Aussage. Ja, das stimmt ja auch soweit. Ja, das ist nicht die Frage. Wir werden darüber sprechen müssen, dass das die Wertschöpfungsmöglichkeit der Zukunft ist. Muss man sagen, das war auf dem Wirtschaftstag, wo sie das gehalten hat. War natürlich ein bisschen zielgruppenspezifisch jetzt. Ja. Wir haben das schöne Safe Harbor Abkommen. Ja, das ist doch mal eine Wertung. Ja, Und wir Bürger sind alle froh, dass das jetzt 1000 tolle neue Gummibärchenprodukte, also IT-Produkte aus den USA irgendwie zurückkommen. Ja. Und vor allem sollten wir jetzt aufpassen, dass wir nicht allzu schizophren sind, weil irgendwie ist es doch ganz toll, wenn wir jetzt Facebook haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Da hat sie natürlich recht, es ist ja auch schizophren irgendwie. Ne? Links legen sich die Leute auf, rechts rennen sie alle zu Facebook und machen es trotzdem Google Doc, Drive, Dropbox und so weiter und so fort. Das ist ja schizophren. Ich habe bloß den Eindruck, dass sie die andere Hälfte von dem schizophren findet, was ich schizophren finde. Und darum muss ich sagen, schöner Leben mit dem Privacy Shield nach Ansicht der Politik sieht das dann ungefähr so aus. Charlie aus der Schokoladenfabrik nach Ansicht der Datenschützer sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Ja, das war im Prinzip mein Best of the Mail-Themen. Das war auch nur ein Ausschnitt, aber alles, was mir so an Schnipselchen aus den letzten ein, zwei Jahren eingefallen ist. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen und hat auch Neues und vielleicht auch Praxisrelevantes gezeigt. Und für den Rest stehe ich natürlich noch gerne nachher draußen und da draußen zur Verfügung, per Mail, per Telefon, also per Mail geht auch, per Telefon oder unten am Stand. Diese Folien und alles andere sind wie immer bei uns auf den Webseiten, wer das nochmal nachlesen will, also die Folie noch nicht, aber ab heute Abend dann. Und da gibt es noch viele andere Themen, die da thematisch passend sind und ansonsten vielleicht gleich draußen vor der Tür, damit wir dem Tor-Projekt hier nicht die Zeit klauen. In diesem Sinne, schönen Dank. Dann 40 Minuten!